Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Binärgewitter-Talk-Ausgabe 335.
Anscheinend.
Sind wir wohl soweit schon. Heute mit Felix.
Hi.
Und Markus.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und meiner einer, ich bin Ingo, ich bin auch dabei.
ja, offensichtlich. Ich bin der Ingo, ich bin auch dabei.
Genau, damit ihr Bescheid wisst. Ja, wir haben uns wieder ein bisschen Zeit gelassen, weil, ja, das kommt irgendwie so, dass
it's complicated.
It's complicated. Deswegen haben wir heute auch einen weniger, weil der irgendwie ist unterwegs, aber ich war auch gerade unterwegs, ich war gerade in Kiel.
Hübsch.
Ja, gut, es hat erst geregnet, aber ich habe dann doch nochmal irgendwann die Sonne gesehen.
Ja, das gehört zum Klima da oben. Also das ist nicht original ohne einen vernünftigen Regen.
Das stimmt. Das wurde mir dann auch immer so gesagt. Ja, das ist total typisches Wetter für hier oben. Ich sag, ja, okay. Erst habe ich ja gedacht, ist ganz nett hier oben. Aber nachdem es dann irgendwie geregnet, habe ich gedacht, ja, okay.
Du bist ja nur neidisch, weil es bei euch nicht so viel regnet.
Aber bei uns hat es
hier hat es jetzt schon doch geregnet.
Ja,
kann ich bestätigen. Heute
ich
speziell.
Ich dachte ja nach dem schönen Wetter letzte Woche, es wäre irgendwie jetzt vorbei. Aber nein, diese Woche ist so viel Wasser. Also gerade heute auch nochmal so viel Wasser hier vom Himmel gekommen. Tja, unglaublich.
Ja, nachdem wir schon 30 Grad hatten und schon baden waren und so, ist es irgendwie jetzt mit, ich weiß, hattet ihr auch da Schnee da drüben? Also ich habe irgendwelche Bilder zumindest von Süddeutschland mit Schnee gesehen und gedacht, meine Güte. Also jetzt ist
also hier tief im Westen sind wir ja nicht, das ist 150 Kilometer weiter nördlich, aber hier war kein Schnee.
Gott sei Dank haben wir die wichtigen Themen hier in diesem Technologie-Podcast.
Genau. Ja, wir hören uns, sehen uns ja auch so selten. Deswegen müssen wir mal so die wichtigen Sachen abklappern.
Muss man mal wissen, wie das Wetter so ist. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch.
Ich bin tatsächlich das erste Mal in Kiel oder nach Kiel mit einem Akkuzug gefahren.
Was?
Hä? Ja, es gibt jetzt Züge, die, kennt ihr nicht? Der
Ersatz für Diesel oder was?
Ja, genau. Okay. Genau. Oder, also es gibt ja Wasserstoffzüge und es gibt Akkuzüge. Und ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal mit so einem Akkuzug gefahren.
Und ich bin völlig platt. Die Deutsche Bahn hat da eine eigene Homepage zu. nachhaltigkeit.deutschebahn.com/de-Maßnahmen Akkuzüge. Ich pack's in die Shownotes. Verrückt.
Okay. Ja, ich bin mit so einem Flirt, heißt der Zug. Der kommt von Stadler, Rail und war...
Hat funktioniert.
Hat funktioniert, ja. Also ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, die erste Zeit gab es wohl extreme Probleme, weil sie irgendwie die Software nicht in den Griff gekriegt haben und das Ding ist ab und zu mal auf freier Strecke stehen geblieben. Aber was dann irgendwie so ein bisschen doof ist.
Aber es ist nicht typisch Stadler, sondern das sind wohl andere Firmen genauso.
Also. Ah, ja. Aber vor allem typisch, dass es die Software ist. Nee, Hardware, da müssen sie jetzt nichts tauschen. Aber hier Software, die müssen wir erstmal noch ein bisschen patchen, bis sie läuft. Oh Mann, ja, ey.
Das reift beim Kunden.
Darf alles nicht wahr sein.
Muss genau, der Zug erstmal durchgebootet werden.
Ich bin dann von Lübeck nach Kiel gefahren und genau, zwischen Lübeck und Kiel ist ja keine Oberleitung und dann fährt dann Lübeck ein, lädt erstmal irgendwie, ja, macht da seinen Stromabnehmer oben dran, lädt die ganze Zeit, also ja, was stand da rum, 10 Minuten oder so und dann ist er durchgedüst und dann, als er dann in Kiel war und ich ausgestiegen bin, hat er wieder seinen Stromabnehmer da oben rangetan und hat sich wieder geladen, ja.
Ja, ist auch schön, dass das eine Bild, was sie jetzt auf ihrer Frontpage haben, so ein Akkuzug ist und darüber halt Oberleitung. Das ist so, okay, wow, dafür brauchen wir den also.
Cool, aber im Kontrast dazu war doch die Woche oder irgendwann in den letzten 14 Tagen eine Schlagzeile auf meiner Lieblingsprimärquelle der Tagesschau, dass die Deutsche Bahn noch irgendwie Jahrzehnte hinterher ist, wie bei allem, beim Abbau von den Dieselstrecken und beim Elektrifizieren der Strecke. Dann sind doch eigentlich nicht das Neubauen von massenweise Oberleitungen die Antwort, sondern diese Akkuzüge.
Genau.
Also die kannst halt nicht so groß machen, oder? Also kannst keinen ICE-Akkuzug fahren lassen.
Naja, die ICE-Strecken sind ja auch elektrifiziert. Es geht ja eigentlich um diese Regionalstrecken, die 50
Wobei
Kilometer.
Es gibt, ja. Gibt auch oder gab zumindest auch einen Diesel-ICE. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber gab es auf jeden Fall eine Zeit.
Ich glaube, das war eher so eine Machbarkeitsstudie von den Diesel-Lovern.
Nee, die sind tatsächlich irgendwo gefahren.
Das war, damit sie eine Ausrede weniger haben. Oberleitungsstörung. Nicht bei unserem Akku, bei unserem Diesel-ICE. Genau.
Aber fand ich, wie gesagt, ganz spannend. Tatsächlich mal so ein Zug zu, und ja, also war ein Tick ruhiger als so ein Diesel, ne? Weil der Sump brummt ja dann schon die ganze Zeit irgendwie rum. Und sie wollen ja mehr von diesen Zügen jetzt einsetzen. Ich glaube, in Brandenburg soll das dann auch irgendwann kommen. Je nachdem muss man auf den Zwischenstrecken dann halt irgendwann dann doch mal noch eine Oberleitung, was weiß ich, in so einem Begegnungsbahnhof oder sowas machen. Aber ja, ich meine, meistens ist es ja auf den Dieselstrecken, fahren sie auch meistens nicht so schnell. Da fahren sie dann halt nur irgendwie 80 oder mal 100. Von dem her kommen die wahrscheinlich mit so einer Akkuladung auch ganz schön weit. Also war jedenfalls ein Erlebnis, kann ich empfehlen. Finde ich cool, dass sich das jetzt so langsam durchsetzt, dass man da eben nicht mehr mit Diesel durch die Gegend heizen muss, sondern da jetzt auch Akkuzüge oder Wasserstoffzüge, mit einem Wasserstoffbezug bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber dass sich das so ein bisschen durchsetzt.
Eigentlich ist das so, bei dem Namen von dem Zug muss man, das ist doch der Dating-Zug schlechthin.
Flirt, ja, genau.
Flirt, Akku. Dein Dating-Zug. Wenn sie ihn einmal abdunkeln, kannst du da auch andere Sachen machen. Also ich finde
es ein guter Sendung Ansatz. Gesetzt, komm.
Ja. Und wenn Oberleitung zu teuer ist, ja, warum denn nicht einfach so ein Akku-Zug? Ich finde es auch gut.
Ja, wie gesagt, kann man ja zwischendurch, kannst du ja auch mal noch eine kurze Oberleitung bauen, dann kann er sich nochmal aufladen und dann kommt er auch ein paar mehrere hundert Kilometer weit, wenn das irgendwie das Problem sein sollte. Weil du hast ja, insbesondere sind es ja dann oft eingleisige Strecken, wo du dann in den Bahnhöfen einfach mal so Begegnungsdinger hast und dann kann er da auch oder muss er da eh ab und zu mal warten. Dann kannst du da auch eine Zwischenoberleitung einfach hinstellen, nur in den Bahnhof. Und dann lädt das sich der Akku und dann geht's halt weiter.
Premium.
Alles möglich. Alles möglich.
Ich find's gut. Jo.
Gut, also das zu meiner letzten Reise wollte ich euch noch erzählen. Und ansonsten, ja, Kiel war zum ersten Mal in Kiel, war schön da. Und ja, genau. Und Akkuzüge.
Aber warst du mal in Baden-Württemberg?
Ich war auch schon mal in Baden-Württemberg. Ich bin, apropos Baden-Württemberg, ich bin letztens tatsächlich, das habe ich auch geschafft, einen Teil der neuen Stuttgart-Ulm-Strecke gefahren.
Ha, ja. Und wie war's?
Cool, ja. Bin da auf diesem, schnell ich bin gewesen. Tatsächlich auf diesem, oben auf der Schwäbischen Alb, was ist das? Dieser eine Bahnhof, den sie da zwischendurch gebaut haben. Merklingen. Okay. Merklingen, Schwäbische Alb, heißt der Bahnhof, glaube ich. Da bin ich hingefahren und dann bin ich von dort nach Ulm gefahren. Und der Bahnhof, also ja, liegt ein bisschen außerhalb der Stadt, aber du hast da irgendwie so einen Akkuladepark, wo wir gerade bei Akkus waren. Du kannst da dein Auto laden. Also da sind irgendwie 50 oder mehr Plätze, wo du dein Auto hinstellen kannst. Kannst du laden. Sind auch große Solardächer über den Parkplätzen und ja, also ich meine, gut, ich habe mein Auto da ein bisschen geladen und zwei, drei andere standen noch rum, aber viel besucht war es jetzt nicht, mal gucken, ob das noch kommt. Habe ich mir gedacht, naja, hast ja ein Deutschland-Ticket, dann fährst du jetzt endlich mal ein Stück von dieser Strecke.
Ja,
habe mich dann in der Nähe von Ulm wieder aufsammeln lassen mit dem Auto. Family ist mit dem Auto gefahren, ich bin mit dem Zug gefahren, einfach weil es geht.
So Leute, das ist jetzt euer Problem, dieses Auto. Ich fahr Zug.
Ja, genau.
Das ist nice. Ja. Das ist ein guter Ansatz einfach.
Ja. Einfach mal, um Zugstrecken zu machen. Weil, wie gesagt, mein geheimer Plan ist ja immer noch, irgendwie mal alle Zugstrecken in Deutschland zu fahren, von dem her.
Jetzt ist er nicht mehr geheim, Ingo. Oh.
Das ist wohl korrekt.
Jedenfalls habe ich in letzter Zeit wieder Strecken geschafft, die ich vorher noch nicht gefahren bin. So.
Wie viel Kilometer fehlen dir denn noch?
Müsste das mal ausrechnen.
Ja, du solltest schon wissen, was du noch fahren musst, damit du es erreichen kannst.
Ja, okay. Ich muss das mal gegenrechnen. Letztens hat doch irgendjemand auch gesagt, man kann es hier bei OpenStreetMaps oder so von so einem Ding einzeichnen. Vielleicht muss ich das
mal
machen.
Ja, und, definitiv. Mach doch mal
du solltest das definitiv
Ingos Streckenmap.
Ja, Ingos Streckenmap, genau. Und dann kannst du dir auch bewerten, welche Strecken jetzt besonders nice waren.
Ja. Welche besonders landschaftlich besonders schön sind.
Zum Beispiel. Oder wenig Verspätung zum Beispiel. Das ist ja auch gut zu wissen.
Ist aber auch immer nur so eine
Momentaufnahme. Ja, das ist nur gefühlt, ja. Dann. Das ist, stimmt schon. Das ist natürlich biased, weil du ja zu bestimmten Zeiten immer nur fährst und so. Ja, aber das ist dann trotzdem einfach so ein grundsätzliches Gefühl. Ja. Für dich vielleicht auch einfach.
Ja. Gut, kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Blast from the Past.
Haben wir
das
was?
Ist auch erst kurz vor 21 Uhr, dass wir, weiß ich nicht, schaffen wir die Sendung heute endlich?
Ich weiß nicht genau, wenn wir so weitermachen, wird das nix.
Das will, das meine ich ja dazu. Blast from the Past. Felix, wir haben gespielt.
Wir haben gespielt. Du hast besser gespielt, muss ich jetzt mal ganz, neidlos anerkennen. Pro Game nämlich. Du hast deine zweite Kolonie.
Dritte Kolonie, ja, also deine genau, genau. Also sozusagen drei Planeten, zwei Kolonien, ja.
Mhm. Ja, ich bin ganz weit hinten an, sehr, sehr traurig. Aber wenn ihr quasi wollt, wir haben eine, wie heißt das, eine Allianz, ja, der könnt ihr Allianz joinen und dann können wir zusammen das Universum beherrschen. Jedenfalls
genau,
Universum. Zwei.
Das Universum 2.
Das Universum 2.
Ja, zwei Hörer haben das auch schon gemacht. Einer davon, Dexter, ist auch ziemlich abgegangen. Und jetzt müssen wir mal irgendwie hier zusammen.
Was machen
wir?
Du musst mir sagen, wenn ich was tun muss. Ja,
ich habe zusammengekämpft, habe ich als auch noch nicht. Also bisher bin ich auch noch beim Aufbauen. Ja, man muss irgendwie so Metall sammeln oder schürfen, Kristall sammeln, schürfen, Deuterium und dann sich noch um seine Energie kümmern. Und
ähnlich wie Cookie Clicker, würde ich sagen.
Genau. Ist ein netter Zeitvertreib, aber so richtig mehr auch nicht, würde ich sagen.
Mhm. Vielleicht sind wir aber auch nicht in dieser Phase jetzt, wo es wirklich heiß geht. Weiß auch nicht, ob es jemals noch heiß wird. Müssen wir gucken.
Ja, oder wir müssen mal ein Ziel nehmen, so einer von den Obersten einfach mal alles draufhauen, was geht.
Genau, einfach ausrasten.
um eine große Schlacht zu haben. Genau, also ich habe ja jetzt tatsächlich schon hier einige Schiffe, ich habe irgendwie Transporter und leichte Jäger, schwere Jäger und Kreuzer tatsächlich schon.
Tja, Ingo hat es einfach drauf, ja.
Bomber und Schlachtschiff habe ich noch nicht, aber das kommt bestimmt auch noch.
Das kommt alles noch.
Nee, das Schlachtschiff ist eigentlich nicht mehr weit weg. Komm, ich baue mir demnächst noch ein Schlachtschiff und dann ziehe ich in die Schlacht.
Dann so. Auf in die Schlacht, genau. Schön. Das war quasi unser Blast hier.
Genau, wollten wir nur mal sagen. Weil einige auch gefragt haben, wo sind wir denn? Und
eine Person. Einige
also
Personen.
Zwei haben uns ja haben es ja von sich aus gefunden, sozusagen. Wahrscheinlich haben sie einfach gedacht, wie heißt denn eure Allianz? Ja, vielleicht Binärgewitter. Ja, richtig geraten.
Wie überraschend.
Aber guck hier, unsere Allianz statt Statistik, wir haben schon fast 160 Siege und nur 5 verloren. Und ich hatte tatsächlich schon einen Unentschieden. Ich habe es geschafft, einen Unentschieden zu schießen. Oder keine Ahnung, wie man das da nennt. Ich habe gedacht, aha, sehr schön. Mehrere Runden hat er sich gekloppt und dann hat der Computer entschieden, ja, ist wohl ein Unentschieden.
Also wir sind auf jeden Fall nicht in den Top 100. Da müssen wir noch ein bisschen was tun hier.
Ja. Tja. Gut. Jedenfalls, das ist unser Zeitvertreib. Felix geht jetzt auch demnächst steil.
Ja, ich raste jetzt aus. Ich drücke alle Knöpfe.
Genau. Ich kann dir auch was schicken, wenn du sagst, du brauchst irgendwie was.
Ich habe keine Ahnung. Nee.
Wenn du irgendwie welche Mineralien, Metall, Kristall, Deuterium brauchst, schicke ich dir einfach mal so einen Transporter vorbei. Du musst nur sagen, wie viel du brauchst.
Okay, alles klar. Ich habe alles. Ja. Ich sag mir, was du brauchst. Alles. Ich schick dir
Ich schick dir einfach was. Kein Ding.
Okay, gucken wir mal.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Toter der Woche.
Ja, was ist einige tot? Sachen. Einige Sachen sind tot. Einige Sachen, von denen ich bis jetzt noch nicht gehört habe, dass es sie gibt. Andere Sachen, ja, wo man schon öfter von gehört hat. Das erste, der VPN-Dienst von Google One. Hast du gewusst, dass Google One einen VPN-Dienst hatte?
Ich weiß nicht. Was ist denn Google One?
Google One war dieses Abo von Google, ich weiß nicht genau. Markus.
Google One, ja. Ich hätte jetzt gesagt, das hatte was mit den
Pixel-Telefonen zu tun. Irgendwie.
Genau, mit den Pixel-Telefonen und dass sie da versucht haben, sowas wie die Apple Cloud nachzubauen von den Dienstleistungen her. Aber ganz zusammen also kriege ich das nicht
so
mehr.
So wie Ubuntu One, die hatten doch auch mal sowas.
Oder Microsoft One, gibt es das nicht? Das weiß ich nicht genau. Es hat sich OneDrive vielleicht.
Aber dann, aber sie haben das dann, es ist irgendwann zusammengeschrumpft auf so einen Cloud-Speicherdienst, oder? Sie wollten vorher mehr Services darunter
packen. Ja, ja. Und jetzt, wie gesagt, ein Service weniger, weil sie gesagt haben, das benutzt ja keiner. Nämlich dieser VPN-Dienst, der anscheinend mit Google One kam.
Ja. Wie gesagt, das ist wie Ubuntu One, das war irgendwie
aber auch. Dafür gibt es hier die Schlagzeile, dass neuer Vorteil für alle Google-Nutzer kommt. Dark Web Monitoring startet in Kürze. Also wow, die monitoren das Dark Web, damit es besser verfügbar ist. Verstehe ich das richtig?
Ich weiß nicht, dass man vielleicht einfacher reinkommt.
Oder gegen so die Downtimes im Dark Web.
Ja, das wäre nice. Ja, ich meine, deine Drogen musst du ja auch kaufen können, immer und überall, nicht, wenn der Server gerade mal verfügbar ist. Vielleicht so, vielleicht Cloudware fürs Dark Web, sowas.
Ja, es ist ein Ansatz, ne?
Ja. Ich weiß nicht genau. Genau, das war eins von den Dingen fürs Dark Web. Und ein anderes Ding, ich ziehe das mal nach vorne. Ich habe auch nicht gewusst, dass es gibt, und zwar Amazon Snow Mobile.
Bitte was?
Und du konntest bis jetzt, ab 2016 bis jetzt, konntest du Amazon einen kompletten Truck mit Festplatten schicken und die machen das in ihre Cloud rein.
What?
Bitte was?
Und was musstest du dafür bezahlen?
Geld wahrscheinlich. Erstmal wahrscheinlich die Truckkosten und
wie, also ich hab da angerufen, hab gesagt, schickt mir mal einen Truck vorbei, ich pack euch mal das mit Festplatten voll. Oder?
Pretty much, ja. Pretty much.
Okay.
Interessant. Aber es kostet halt, also sie haben gesagt, 100 Petabyte kannst du denen schicken, aber es kostet dann irgendwie ein halbes Cent pro Gigabyte und ich kann mir schon vorstellen, dass das bei 100 Petabyte dann schon viel Geld ist auch.
Könnte sein, dass ihr das dann anfängt zu rechnen, ja.
Ja, für Amazon fängt es sich schon sehr schnell an zu rechnen, das stimmt. Genau, es wurde vorgestellt auf der 2016 auf der AWS Reinvent. Du hattest sogar eine bewaffnete Wache inbegriffen bei deinem Truck.
Das klingt jetzt irgendwie so nach einem Goodie aus irgendeinem Spiel. Hier, mach das, dann kriegst du eine bewaffnete Wache.
Ich weiß nicht. Und der Truck kommt dann vorbei. Genau, da kannst du den ganzen Kram reintun.
Dann lädst du deine ganzen Festplatten ab.
Oder die Daten per Glasfaserkabel. Nee, die Festplatten sind auf diesem Truck schon drauf. Das heißt, der Truck kommt vorbei und dann hast du quasi so ein Glasfaserkabel, was dann da reingeht und den befüllt wie so ein Tanker.
Ach so, okay. Ich habe gedacht, ich baue die Platten aus meinem Rechenzentrum aus.
Nee, das würde wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert, wenn man jetzt schon mal ein bisschen Erfahrung mit diesen Festplatten in Computern hatte. Nee, es ist dann, da kommt quasi das Glasfaser-Tankerkabel und dann wird es da drüber befüllt.
Okay, also ich habe da angerufen, habe gesagt, einmal vollladen bitte. Kommt mal mit vorbei.
Genau.
Okay.
Dann kommt er vorbei, wirft das Glasfaserkabel raus, das steckst du dann bei dir rein und dann tankst du den voll.
Und die packen das dann in ihre Cloud, wenn sie das nächste Mal irgendwo vorbeikommen. Wenn sie genug Daten eingesammelt haben, wenn sie noch bei genau, der Nachbarn machen.
Wenn er mindestens halb voll ist, dann kommt er vorbei.
Genau. Ja, ich fahre noch zu den anderen 5 Firmen, die geben mir auch noch ein paar Daten und übrigens dann so ab nächster Woche können sie sich die Daten dann in der Cloud wieder abholen.
Ungefähr so.
Interesting. Ja, na gut, das mag vielleicht 2016 noch irgendwie lustig gewesen sein, aber ja, mittlerweile hat einfach jeder wahrscheinlich eine schnelle genug Verbindung und
oder will halt so viele Daten erst gar nicht in der Cloud haben. Das kann ja auch immer sein.
Ja, back to Keller.io.
Back to Keller.io.
Genau. Naja. Genau, wieder alles wiederholen.
Das war das zweite Ding. So, das dritte ist das ominöse Playboy-Bild von 1972 ist jetzt von der IEEE, von den Veröffentlichungen gebannt.
Tja. Das war so ein Testbild, ne? Das war so genau. Was sie immer wieder verwendet haben. Also, naja, kann man sich vorstellen, ne? Eine Gruppe an Männern, die gedacht hat, ach, was nehmen wir für ein Testbild? Naja, irgendwas aus Playboy. Haha, witzig. Mhm. Und das hat sich irgendwie bis heute gehalten.
Lange gehalten, ja. Und ja, genau, jetzt ist es quasi offiziell gebannt. Also das heißt, du darfst es nicht mehr benutzen. Und ich glaube, überall fliegt es auch raus. Und ja, da hatten wir, glaube ich, schon vorher drüber geredet, dass die Frau das ja eh auch dann, also am Anfang war es ihr egal, aber jetzt hat sie auch gesagt, nee, hat sie eigentlich kein, das findet sie eigentlich nicht mehr so gut. Also das Model an der Stelle. Und deswegen ist es jetzt quasi auch offiziell überall rausgestrichen. Sie hat gesagt, I retired from modeling a long time ago. It's time to retire from tech too.
Okay. Interesting.
Let's commit to losing me. Ja, das ist quasi passiert. Also dieses Bild wird man in neuen Veröffentlichungen wenigstens nicht mehr weiter so sehen. Ja. Und das andere, oh, jetzt hier, Tarnkappe, Gott sei Dank, Primärquelle, habe ich noch ein gutes Ding rausgesucht, nämlich es gibt eine Stellungnahme von EU-Datenschützern über das verbreitete Pay-or-Okay-Modell. Also quasi, wenn du auf Heise oder sowas gehst, dann hast du die Möglichkeit, entweder zu sagen, ja, ich verkaufe alle meine Daten oder ja, ich benutze oder Heise Plus oder ich weiß nicht genau, wie es heißt.
Mhm. Mhm.
Gibt's ja bei vielen von diesen Sachen. Und EU-Datenschützer hat sich jetzt quasi dazu geäußert, hat gesagt, das ist nicht okay.
Ja. Okay, Maßnahmen?
Gar keine.
Dieser Artikel. Ich weiß nicht genau, ob die jetzt da irgendwelche Dinger schreiben müssen, ob das, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was passiert.
Ja, nix.
Die Firmen, die das jetzt gerade so umsetzen, die dürfen das nicht mehr so machen, wenn quasi der Datenschutz, EU-Datenschutzbeauftragte seinen Willen bekommt. Und die müssen sich dann halt was anderes ausdenken dafür.
Mhm.
Also entweder quasi gar keinen Zugriff mehr, ohne zu bezahlen, oder halt ohne zu tracken.
Tja. Da bin ich ja mal gespannt.
Ich auch.
Ob sich das, weil wie gesagt, das ist ja so ein Standardding, das sieht man auf mittlerweile echt vielen Webseiten. Also insbesondere, wenn man auf so irgendwelchen News-Seiten geht, also klar, egal, Heise, Golem, wenn es jetzt IT-Seiten sind, aber auch so begegnet einem das immer mal wieder. Ja, sehe ich noch nicht, dass sich das so schnell ändert.
Ja. Fortschritt
aber wie gesagt, jetzt
Zeit, ganz klar.
Ja. Jetzt schauen wir, was passiert.
Aber ist interessant, ja, okay. Naja, ich meine, ja, es ist jedes Mal, wenn ich da denke, ja, ich habe jetzt da kein Abo für, gut, ich meine, ich habe lauter Blocker drin, die wahrscheinlich dann wieder einiges rausfiltern. Deswegen sage ich dann halt nicht, weiß, okay, aber ja.
Ja. Mit dieser Entscheidung wird Meta verboten, einen unrechtmäßigen Einwilligungsmechanismus für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu nutzen. Also da ging es quasi primär drum. Und natürlich sind dann alle anderen auch davon betroffen.
Ja.
Was ist denn neub.de? So. Ja, genau. Also das gibt es. Und ich suche mal, ob ich eine andere Primärquelle noch finde. Ja, genau, das ist quasi das andere Ding, was vielleicht gestorben ist. Wir achten mal, wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden.
Ja.
Wie es da weitergeht.
Genau. Also, ja. Ich bin mal gespannt. Müsste man ja dann merken, wenn sie jetzt wirklich mehrere da dran halten. Also, wenn ihr demnächst auf Golem oder sowas geht und das nicht mehr seht, dann. Ihr seid sowieso Golem, weiß ich nicht, Golem Plus Abonnenten oder wie auch immer das dann alles heißt. Weil meistens heißt es ja irgendwas mit Plus, ne?
Es hat sich irgendwie. Obwohl es eigentlich Minus ne? sein sollte, also Minus Tracking und Minus, Minus Werbung, aber naja.
Ja, ja, nee, aber es ist immer, es ist Heise Plus, Disney Plus, bla 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 Plus. Also es ist irgendwie.
Ich glaube, da macht sich auch keiner mehr die Mühe, sich was Eigenes zu überlegen.
Das ist ja. Einfach. Genau. Google Plus, ach, das war was anderes.
Mhm. Stimmt, das gibt's nicht mehr.
Nee, ist auch schon tot. Wahrscheinlich, weil die als einzige was machen wollten, was jetzt nicht mit Bezahlen für irgendwelchen Content zu tun hatte, sondern weil die daraus ein Social Media Network machen wollten, ist es deswegen tot.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das haben
zu wenig Leute benutzt.
Nee, das hat die Leute verwirrt. Die haben gedacht, die können da auch irgendwas kaufen.
Ah ja, und stimmt. Die können irgendein Abo abschließen, aber dann konnten sie es doch nicht.
Und dann ging es nicht, genau.
Ah, das ist natürlich ein großes Problem.
Ja, genau. Gut, also Pay or Okay ist nicht okay.
Genau.
Dann mit zum Untoten der Woche. Fand ich ein bisschen lustig. Wusstet ihr, dass die Straßenbahn oder die Bahnen, die in San Francisco rumfahren, noch 5¼ Zoll Disketten brauchen?
Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. 5¼ ist aber schon auch ein.
Finde ich aber beeindruckend. Ja.
Ja. Krass, Format, genau. Also nicht 3,5, das hätte man ja fast noch verstehen können irgendwie. Hatten wir ja auch schon mehrfach hier in der Sendung, dass irgendwie alte ICEs das bis vor ein paar Jahren noch gebraucht haben. Mhm. Oder letztens hatten wir das die Japaner irgendwie, ne, dass die irgendwie noch gezwungen waren, wenn sie Daten ausgetauscht haben, das irgendwie mit Disketten zu machen, weil irgend so ein komisches Gesetz das irgendwie so vorgesehen hatte. Ja. Genau, sieht man noch öfter oder mein USB-Diskettenlaufwerk, was wir letztens auch als Thema hatten, jedenfalls habe ich das gelesen und gedacht, okay, die sind noch mal ein bisschen krasser drauf. Also da brauchen wir noch 5¼ Zoll Disketten, damit die Straßenbahn irgendwie ein Teil.
Pläne oder sowas
abdeckt. Ja, also damit die da irgendwo, keine Ahnung, irgendwo fahren können, das Zugkontrollsystem, was da in einem Tunnel irgendwo funktioniert, wurde irgendwie 1998 gebaut und war ausgelegt auf 20 bis 25 Jahre. Die sind jetzt abgelaufen, aber
die haben das 98 noch mit 5¼ Zoll Floppies gebaut, das ist auch krass.
Das habe ich mir auch gerade gedacht, 98 ist ja schon relativ spät. Ja,
da war das halt gut abgehangene Technik schon.
Ja, da war es stabil quasi.
Genau, ja, 98 waren da auch schon, da waren auch schon CDs und so, ne? 98 hätten wir auch schon CDs nutzen können.
Ja, CDs wäre schon arg fortschrittlich gewesen, aber ich finde 3,5 Zoll wäre schon angebracht.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, jedenfalls haben die es noch im Einsatz. Sie müssten es jetzt, könnten es jetzt vielleicht austauschen, aber es kostet mal wieder so viel Geld, dass man das wahrscheinlich bis in die 30er Jahre zieht. Solange brauchen die immer noch lustige Disketten und natürlich, also erstens, habt ihr noch welche? Ja, könnt ihr den vielleicht mal schicken?
5¼. Das haben wir leider nicht mehr.
Nee,
sind geradeaus. Gerade ja. Eben.
Gerade alle verschenkt auch. Das ist mein Problem, ja. Ich habe die alle weitergegeben an Japan.
Die brauchten aber die 3,5er.
Oh nein, och ja. Mensch, naja, was soll's.
Ja. Ich habe heute auf Arbeit habe ich wieder Brenn-CDs gefunden. Wie heißen die?
DVDs? Rohlinge?
Achso. Ja, genau.
Brenn-CDs. Nein, Brenn-CDs heißen nicht DVDs. Das ist ein anderes Merkmal, was sie zu DVDs machen.
Also brennbare Rohlinge, ja.
Rohlinge.
Das habe ich auch seit Habe ich auch seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht. Wann habt ihr das letzte Mal eine CD gebrannt oder eine DVD gebrannt?
Ja, wahrscheinlich auch jetzt so 3 Jahre her.
Letztes Jahr?
Ja, ich habe das schon noch relativ lang, ich bin zuletzt auf Blu-Rays gegangen, um die Fotos wegzubrennen, um die noch gesichert zu haben.
Nee, letztes Jahr.
Da hat man doch Festplatten.
Könnte man denken, aber der Arbeitsweg, würde ich sagen.
Festplatten sind magnetisch. Und ich habe bei den Blu-Rays halt immer noch ein besseres Gefühl, dass die hoffentlich dann auch in 15 Jahren, ich brauche halt das Laufwerk, zugegeben, aber einfach noch lesbar sind. Und bei den Festplatten, ich traue den Dinger nicht. Das ist ein Magnetspeicher.
Ja. Gut.
Ja, dann SSDs, oder? Das ist doch die einzig logische Schlussfolgerung.
Was?
SSDs. Das ist kein Magnetspeicher mehr.
Und aber es sind doch auch flüchtige Speicherzellen.
Weiß nicht genau, gibt es da jetzt mittlerweile was dazu? Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass man, wenn man die auf Halde legt, dass die ihre Daten verlieren, aber mir ist es noch nicht passiert. Ich habe aber auch nicht so lange gewartet jetzt. ich habe dazu auch kein Paper oder irgendwas gefunden. Ich habe das schon mal vom Jahr oder vor 2 Jahren.
Wir können ja direkt unsere Hörer fragen. Vielleicht hat da jemand eine Primärquelle, die den Namen verdient.
Ja. So wie ich es verstanden habe, war es am Anfang tatsächlich so, dass sie nach 1 bis 2 Jahren ihre Daten verlieren, aber die sind mittlerweile so quasi fortgeschritten, dass das jetzt 20 oder 30 Jahre braucht, bis da was passieren kann. Aber die Sache ist, es ist noch nicht so alt, dass du es ausprobieren könntest. Ja. Also, das ist schon noch so ein Ding. Also auch quasi SD-Karten. Das ist ja ähnliche Technologie und ich weiß nicht genau, ob die ihre Daten tatsächlich verlieren.
Ist mir noch nicht aufgefallen, aber
ist mir auch noch nicht aufgefallen.
Ich traue es der Technologie zu.
Ja, also wenn ihr quasi Erfahrungen mit verlorenen Daten auf Platte, auf SSDs oder SD-Karten, die zu lange rumgelegen haben, habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich habe gerade nachgeschaut, 5,25 Zoll Disketten sind von 1978.
Ja.
Die 3,5 Zoll Festplatten sind von 1981. Also da hätte man schon sagen können, naja, okay, 15 Jahre sind jetzt die 3,5 Zoll Platten mittlerweile abgegangen. Könnten wir jetzt schon nehmen.
Ja. So viel Fortschritt muss sein.
Ja. In 2021 war 50 Jahre Floppy Disk.
Und selbst CD-ROMs gibt es schon seit den 70ern. Also, jetzt mal ganz echt.
Ja, aber da muss man schon sagen, so eine CD zu brennen, also so wirklich en vogue, kam das erst Ende der 90er.
Würde ich jetzt auch sagen.
Ja, schon, aber trotzdem gab es die Technologie schon eine Weile. Also,
ja. Gibt es denn überhaupt noch Hersteller für Disketten gerade? Sony ist aus dem Diskettengeschäft 2010 ausgestiegen.
Also selbst beschreibbare CDs wurden 1988 vorgestellt. Das heißt, die waren schon auch 1998 schon 10 Jahre auf dem Markt. Auch das hätte man vielleicht schon machen können, würde ich jetzt
wahrscheinlich
mal.
Wahrscheinlich haben sie gesagt, so, Disketten, die kannst du wieder benutzen.
Gewagt,
aber nicht so ein Nahverkehrsbetrieb, das waren die Nerds in Berkeley vielleicht, aber nicht so ein Nahverkehrsbetrieb.
Stimmt, auf eine Technologie
die Sache zu setzen, ist halt,
die schon 10 Jahre alt ist, geht nicht. Man nimmt lieber eine, die 30 Jahre alt ist.
Die Sache ist halt, verstehen. San Francisco ist halt schon echt so Silicon Valley einfach. Und da denkt man so, ja, okay, vielleicht, wenn es jemand moderne Technologie hat bei seinem Nahverkehr, dann ist es San Francisco.
Nur das sind Nahverkehrsbetriebe. Ich glaube, die haben auch noch nicht realisiert, dass sie im Silicon Valley sind. 98 haben die.
Das kann sein, ja. Dass das Silicon Valley um diesen Nahverkehrsbetrieb drum herum gewachsen ist. Ja, das kann schon sein. Aber dann haben sie auch gesagt, das ist jetzt fertig. Ja. Weil die Leute können hier neues Zeug machen, wir machen das, was funktioniert. Können irgendwie JavaScript machen oder so.
Egal, es ist erstaunlich, dass es immer noch funktioniert. Ja, also obwohl das irgendwie Technologie aus der Steinzeit ist, funktioniert es noch. Sie haben halt Probleme, Leute zu finden, die mit dem Scheiß noch umgehen können. Und
also ich glaube, umgehen kann ich mir kann ich mir vorstellen, dass man das auch lernen kann, eine Diskette in ein Diskettenlaufwerk reinzutun, ohne dass
es dabei kaputt geht. Aber auch den Code, ich weiß jetzt nicht, was da geschrieben ist, aber da musst du halt auch nochmal Leute finden oder die Leute entsprechend ausbilden, dass sie damit umgehen können, weil das kann keiner mehr. Also ich meine, wenn du heute so einen Studenten nimmst und dann sagst, ja, hier ist mein Programm in Cobol oder in Turbo Pascal oder ich habe ja keine Ahnung, was das geschrieben ist. Ich glaube, fix das mal, da musste sich das halt auch erstmal drauf schaffen.
Also ich glaube, da ist eher die Aufgabe so, hier ist diese Textdatei, schreibt bitte rein, von wo bis wo dieser Zug fährt und welche Uhrzeit das ist, von diesem handgeschriebenen Spickzettel und dann tust du es auf diese Diskette drauf. Das ist, glaube ich, eher deren Ansatz, was sie da gerade machen, okay. Mit Studenten auch. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es weiterentwickelt wird. Ich glaube, es ist fertig. Es ist einfach
ist abgehangen. Ja, ja. Das war schon abgehangen, als sie das entwickelt haben.
Die Sache ist ja auch, das ist ja nicht von diesem Nahverkehrsbetrieb entwickelt worden, sondern es ist von der Firma für diesen Nahverkehrsbetrieb entwickelt worden. Und die Firma sagt, nee, wir machen da nichts mehr. Und dann sagen sie, ja gut, behalten wir es halt so. Mhm. Das ist fertig. Ja, quasi keine Weiterentwicklung ohne Upgrade und deswegen kein Upgrade.
Dann ist halt so. Ja.
Das ist schon ein bisschen kacke. Aber was willst du machen, ja?
Das ist halt so.
Ja.
Okidoki, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Das ist AI der Woche. Da bin ich jetzt wieder komplett raus.
Wieso?
Kannst du hier nicht immer so rausnehmen, Ingo? Das geht so nicht.
Ja, ich kann zu Toten, Untoten der Woche, da kann ich immer viel beitragen zu AI. Weiß ich nicht. Also AI war natürlich auch hier, als ich in Kiel war, gerade eines der großen Themen, aber wir haben entschieden, das sollen erstmal die Wissenschaftler machen, bevor wir hier...
Die Wissenschaftler?
die sollen sich damit erstmal richtig auseinandersetzen. Und ich glaube, die Helmholtz Assoziation, wie heißt das, Gesellschaft hat auch gerade angekündigt irgendwie, dass sie erstmal ein paar hundert Millionen, oder na, vielleicht nicht hundert Millionen, aber ein paar Millionen in so Grundlagenforschung für AI stecken. Also das wird total gut.
Nee, vielleicht ein bisschen später.
Das Zeug dran. Ist doch schon fertig, nee. Mann. Das ist doch,
das wird
doch
ist nicht fertig.
Nee, das ist lange nicht fertig, das stimmt nicht. Aber jetzt mit Grundlagenforschung anzufangen, das klingt wirklich late to the party.
Ja, das ist schon sehr spät, ja. Wenn du jetzt sagst, wie kriegen wir quasi, also Grundlagenforschung im Sinne von, wie kriegen wir es hin, dass es nicht mehr lügt, dass es versteht oder dass es eine Netzwerkung
23 Millionen werden in KI-Grundlagenmodelle investiert.
Vielleicht wollen sie irgendwie Grafikkarten kaufen oder so. Ich keine Ahnung. Kann ja schon mal sein.
Die
ja,
haben, weil du brauchst die haben ja. wir schon. Die oh, haben wir
na
schon.
Na gut, dann weiß ich auch nicht, was du mit den 23 Millionen dann doch noch machst.
Ja, da kannst du dich jetzt, wenn du Wissenschaftler bist, deswegen sage ich ja, die sollen jetzt erstmal da anfangen damit. Und wenn die dann fertig sind, dann können wir es auch.
Fertig gegen Grundlagen forscht oder
unsere,
was?
Auf unsere Cluster deployen. Vorher machen wir da nichts.
Ach so, erst dann auf eure Cluster. Worauf machen ihre Grundlagenforschung dann bitte?
Die müssen erstmal auf ihrem PC forschen. Eine neue Generation von KI.
Jeder kriegt so einen Gaming-PC und dann machen die das da und dann fertig oder was?
Ich verstehe. Ja, vielleicht kriegen wir auch. Nee, also steht tatsächlich auch Infrastruktur. Also ja, hast du wahrscheinlich recht. Wird es in unserem Rechenzentrum wird es tatsächlich dann
noch ein paar Grafikkarten geben.
GPUs geben. Ja, ja, ja. Hm. Ja, ja. Helmholtz Foundation Model Initiative.
Mhm. Naja, keine Ahnung. Also Grundlagenforschung,
immerhin,
wenn du von...
Immerhin, die finalen Ergebnisse auch als Open Source der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Das finde ich schon mal gut. Vom Code über die Trainingsdaten bis hin zu trainierten Modellen. Soll alles Open Source sein.
Okay, sie wollen ein eigenes Modell trainieren.
Ein eigenes Modell schreiben, trainieren und als Open Source. Da sind 23 Millionen dann wieder gar nicht so viel.
Nee, wenn das Modell fertig trainieren wird, ein großes, dann ist es schon, kann man sich das schon vorstellen. Sondern dass wenn du die Grafikkarten erst noch kaufen musst. Ja, okay. So, was haben wir denn? Achso, genau, wo sind wir denn abgebogen? Hier, achso, AI der Woche.
AI der Woche war mal. Sorry, ich habe das
Thema. Genau. Was ich hier habe als ersten Punkt, Google Books is indexing AI-generated garbage. Also das ist passiert, ist klar. Ist jetzt erstmal quasi aufgefallen. Aber Google Books, also quasi diesen Indexing-Service, hat jetzt quasi angefangen, Bücher zu indexieren und in den Corpus selber mit aufzunehmen, die selber von der Computer generiert wurden. Und entsprechend ist die Qualität dann halt auch gegebenenfalls nicht mehr so, wie man das erwarten würde von einem normalen, in Anführungszeichen, Buch, wo jemand vielleicht das Proof gelesen hat oder so. Diesmal war es halt quasi nur ein Computer, der das gemacht hat. Und ja, genau, ich finde das ganz spannend eigentlich, weil es quasi die ersten Anzeichen sind, dass quasi dieses
Blödsinn rauskommt.
Ja, dass das Blödsinn rauskommt und dass das halt dann auch wieder Teil von eigener, also quasi von der nächsten Generation von Sprachmodellen und sowas wird. Ja, also dass quasi AI-generated Garbage dann der Input wird für die nächste AI Maschinerie.
Das ist wie so ein du legst was auf den Kopierer, kopierst es und legst das kopierte Ding wieder auf den Kopierer und nochmal und nochmal und nochmal und es wird immer besser dadurch.
Es wird dann immer besser, genau, jedes Mal, wenn du es machst. ja, also das ist passiert, auch quasi für das Trainieren, das war ja, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, also dass zum Beispiel Facebook für den Output von ChatGPT benutzt, um da irgendwie die eigenen Modelle zu trainieren. Also es war, glaube ich, nicht Facebook, aber es war irgendwas anderes. Das ist ja jetzt schon passiert, aber jetzt quasi, dass man es halt auch, dass man dabei zugucken kann, wie es quasi schlimmer wird. Das ist schon cool und wir haben ja immer noch das Problem, dass wir nicht so wirklich sagen oder dass quasi noch nicht so richtig gut gesagt werden kann, warum jetzt ein Modell irgendwelchen Quatsch ausspuckt oder warum es zum Beispiel lazy wird. Wir hatten ja zig News darüber, wie sich quasi diese Modelle verändern, ohne dass man so wirklich gegensteuern kann oder irgendwas da jetzt machen kann, sondern es verändert sich halt quasi der Output von den Modellen mit dem Drumherum. Und das Frage ist halt, wie man da jetzt wirklich sauber gegensteuert, weil es ist ja auch nicht so richtig gut mehr labelbar, was ist jetzt aus dem Modell gefallen und was ist von einer Person geschrieben worden. Und quasi, vielleicht ändert sich ja auch dadurch die Sprache, also quasi durch diese Sprachmodelle ändert sich die Sprache zu einer mehr homogenen Sprache oder es passieren quasi irgendwelche anderen Effekte in der echten Welt, die eigentlich aus diesen Sprachmodellen selber kommen, weil zum Beispiel die Bots auf Facebook und Twitter anfangen so zu reden, reden dann halt Leute auch so. Ja, also da gibt es viele Effekte, die ich kann ich mir gut vorstellen, dass es noch wirklich spannend wird. Und wie gesagt, das ist hier quasi ein Ding. Ich habe hier noch einen Artikel zu Model Collapse als Stichwort. Das ist quasi, wenn die Beschreibung in Wikipedia, die genau diesen Effekt aufzeigt, also wenn du das Modell zu sehr mit seinem eigenen mit einem Input von einem anderen Modell, was wieder woanders quasi das her hat, fütterst, dass es dann irgendwann aufhört zu funktionieren, so wie es eigentlich mal geplant war. Und dass das Model in sich kollabiert. Ja. Und
Model Collapse. Okay.
Das
was machen wir jetzt dagegen?
Nix. Warten. Ja. Wir warten es ab und trinken Kaffee.
Kaffee?
Wir sollten Kaffee trinken.
Lecker. Ich habe vielleicht
nicht am Abend, da kann man nicht gut schlafen. Was?
Darf ich Apfelschorle trinken?
Alternativ. Wenn man noch schlafen will, kann man auch Lupienkaffee trinken.
Was für ein Dinger?
Lupienkaffee.
Was ist das?
Die Lupie ist so ein einheimisches, ich hätte jetzt beinahe Gemüse gesagt, dafür werde ich wahrscheinlich von Leuten, die sich mit Botanik auskennen, geschlagen.
Lupinen.
Ja.
Oder ist es Lupine? Okay.
Lupinen, genau. Und die produziert auch eine Frucht und die kann man rösten und aus dieser gerösteten Frucht kann man dann auch ein Gebräu machen, also quasi das Aufgießen. Und das schmeckt auch so ähnlich wie Kaffee. Und das ist ganz lecker als Abwechslung, weil man, so wie manchmal, wenn man so ein viel am Schreibtisch arbeitet, hat man auch kenne ich Leute, die den Hang dazu entwickeln, zu viel Kaffee zu trinken und dann guckt man vielleicht auch mal, was man sonst so trinken kann. Und das ist echt ganz gut, weil eben es hat kein Koffein und es liegt nicht so schwer im Magen, weil es keine Säure hat.
Er ist auch, ist manchmal hat, also ich, mir geht es manchmal so, ich habe einfach Bock, was Warmes zu trinken und ich, nur ein Tee ist mir irgendwie zu langweilig. Und da ist quasi so eine Kaffee-Alternative oder auch koffeinfreier Kaffee ist schon eine Möglichkeit, auch speziell, wenn es jetzt nach 18 Uhr ist. Ja, dann man merkt es schon, dass man auch am nächsten Tag dann ein bisschen müde ist, weil man gegebenenfalls etwas länger wach geblieben ist, als man es denn wollte.
Ja, genau. Und das habe ich. Und wir haben außerdem die Fastenzeit mit Koffeinverzicht verbracht. Und in der Zeit brauchte man natürlich auch eine Alternativdroge. Und da habe ich das ausprobiert. Das so als Mix werde ich das beibehalten, da öfter mal eine Kanne von diesem Lupien-Kaffee einzustreuen.
Das ist ganz lecker. Wo kriegt man sowas her?
Da gibt es einen Shop und den picke ich nachher einfach. So, jetzt habe ich auch
einen DM Pick für anscheinend. DM Österreich.
Da genau, unter bei DM auch und ich packe in die Picks nachher noch einen Shop, wo ich bestellt habe. Ja.
Demeter Biogourmet, naja.
Nee, Demeter bitte nicht. Kein Mondschein.
Kein Quatsch.
Geschwurbel. Nee, genau, kein Mondschein geschwurbel.
Ihr könnt Bio kaufen, aber es muss nicht Demeter sein.
Ja, Bioland, Bio ist okay.
Von mir aus. Dann bezahlt ihr wenigstens nicht den Quatsch mit, sondern nur, dass es den Pflanzen besser geht oder so. Nicht gespritzt sind. Irgendwas wird da bestimmt irgendwas Gutes gemacht. Ja, es gibt noch quasi Karo-Kaffee. Also, wie heißt es? Nee, es hat Getreide-Kaffee. Karo-Kaffee ist, glaube ich, die Marke.
Muckefuck.
Ja, Muckefuck, genau, typisch. Du kannst wohl auch einen Kaffee aus anderem Kram machen, aber die Frage ist halt immer, wie gut es denn ist, ja. Zum Beispiel aus irgendwas, was habe ich denn das gesehen? Irgendwas Komisches. Was man aber auch überraschenderweise nur in Ostdeutschland so getrunken hat. Kaffee, Alter. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die dann schon an den Geschmack auch von Kaffee rankommen, also ein bisschen so bitter und warm.
Genau, also jetzt kann man einfach lecker Kakao trinken.
Ja, lecker Kakao geht natürlich auch. Also echt ein Kakao, der ist ja auch bitter. Ja.
Genau, also nicht darf da nicht zu süß sein, ne? Aber das ist ja.
Okay,
wo sind wir? Kleiner Exkurs.
Wo waren wir gerade? Ah ja, immer noch bei AI. Okay, KI-Suche bei Google.
Ah, Kastanien war das, sorry. Das ist mir gut eingefallen, Kastanien.
Kastanienkaffee?
Kannst wohl da das so auch so draus machen. Ich weiß nicht genau, wie das schmeckt.
Okay. Interesting. Ja. Gut. Kommen wir wieder zu AI.
Wieder zurück.
Löwenzahn.
Probiere es nochmal. Ja, haben wir doch andere Sachen? Nee, oder? Das war's. Nee, doch nicht. Oh, fuck, ja. Ich guck mal, ob ich da eine andere Primärquelle finde, weil wir hatten ja schon mal. Google möchte uns eine neue Art des Suchens verkaufen, und zwar KI-gestützte Suchergebnisse. Genau, das ist quasi ein neues, geplantes Angebot von Google. Auch irgendwie bei Google One mit dabei. Ja, ist doch nice. Das soll anscheinend deine Suchergebnisse besser machen, weil sie selber gemerkt haben, wie beschissen Google geworden ist. Die Google-Suche wollen sie jetzt das nächste Level von Google-Suche verkaufen. Und tja, Frage ist, wollen wir das? Würdet ihr für sowas bezahlen?
Ja, unbedingt.
Bezahlen auch?
Unbedingt. Oder nur haben? Nein.
Nicht bezahlen, nur haben.
Ich glaube, da kann man einfach warten, weil sie werden irrelevant, wenn sie das nicht verfügbar machen. Ich glaube, dass der normale Suchindex ohne diese Zusatzfeatures wird gerade so sehr von generiertem Content geflutet, dass, um überhaupt am Markt zu bleiben, sie diese KI-Suche verfügbar machen werden. In Bing ist die KI-Suche doch auch eingebaut und verfügbar, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, ich glaube so.
Insofern.
Ist es so? Ich weiß nicht genau. Es gibt Bing Chat, also quasi diese Sprachmodell-Chat-Dingens. Aber die Suche hat ja auch diesen AI. Habt ihr das mal ausprobiert?
Nee, dafür bin ich zu wenig Bing-Nutzer. Das weiß ich so genau gar nicht.
Ja, vielleicht ist es ja voll geil. Vielleicht ist es ja genau das, was man haben will.
Ich bin der Überzeugung, dann hätte ich davon gehört.
Ich benutze Startpage zurzeit als Standardsuchmaschine, deswegen.
Ja.
Startpage, okay.
Da habe ich auch nämlich neulich nochmal eine Analyse zu gelesen, dass das das datenschutzfreundlichste ist. So bin ich auch bei Startpage gelandet.
Okay. Ich frage mal Bing Chat über die AI-Suche von Google.
Klingt gut.
Ja, mach das.
Aber das ist natürlich, die Google-Suche hat im letzten Jahr einige spannende Fortschritte gemacht. Ist auch schön, wie toll Bing jetzt über die Google-Suche redet. Bla 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 bla. Nee, keine Ahnung, das aktuell hat das nichts dazu. Aber tatsächlich passiert das dann auf der rechten Seite, sagt er dir hier so übrigens bla bla bla, irgendwelchen Quatsch dazu. Vielleicht, also es ist nicht so gut integriert, ist auch langsamer und so, als jetzt als auf die Suchergebnisse sich anzuschauen, aber vielleicht ist es ja gut. Aber die Frage ist halt, wenn Bing das kostenlos hat, wieso will denn da Google Geld mitverdienen?
Ja, das meine ich.
Macht keinen Sinn. Nee. Ein bisschen wirr ist es. Aber lass uns da überraschen, was der genaue Plan ist. Und ja, ich glaube auch, wie Markus schon gesagt hat, dass es kommen muss, ohne dass man dafür bezahlt, und ansonsten benutzt keiner. Mhm. Und dann benutzt man irgendjemand anders, der das hat. Zum Beispiel Bing-Suche. Anscheinend. So, was haben wir sonst noch? Ah, hier. Und zwar jetzt hier zweite Primärquelle. A Torrent Freak.
Ja, unsere Lieblingsquelle.
Zweite Lieblingsquelle. Direkt nach tarnkappe.info. Ja. Torrent Freak schreibt darüber, über ein AI-Startup, was Stockfotos für dich verfügbar macht, und zwar in großer Menge, in halbwegs anständiger Qualität, so wie ich das verstehe, und natürlich auch lizenzkostenfrei.
Also es sind dann aber generierte Fotos.
Genau. Alle Bilder sind generiert, das sind quasi keine echten Personen, aber alle Bilder sind in der Public Domain, also sie sind quasi nicht geschützt oder irgendwas, und du kannst sie benutzen, wie du möchtest. Mhm. Oh, das ist eine witzige Sache. Stockcake. Ich habe es selber nicht ausprobiert, aber dass es kommt, ist auch wieder so ein Ding, was ist irgendwie klar. Und die Suche ist jetzt quasi cool genug. Ich weiß nicht, gibt es mehrere? Stockcake ist jetzt hier vorgeschlagen. Stocktune
gibt es jetzt auch, da ist das dann Musik oder was generierte. Okay, krass.
Ja. Yeah. Und alles ist halt Public Domain.
Okay.
Witzig, ja. Und ich glaube, für einige Sachen wirst du das schon sehen, dass jetzt, ich meine, das hat man jetzt schon gesehen, ja, also quasi Stockfotos für irgendwelche Werbung und so, kommt jetzt auch schon immer öfter, und ja, das sind einfach unendlich viele Bilder, also da findet man schon was halbwegs anständig aussieht. Das sieht so aus, als hätten sie ihre, die Bilder auf Fotos, also fotorealistischen Output gemacht, und dann halt wird halt irgendwas erzeugt. Und dadurch, dass du ja so viel zur Auswahl hast, kannst du natürlich auch schnell mal durchscrollen, ob du irgendeins findest, was halbwegs okay aussieht. Also speziell jetzt bei Kettensägen ist ein bisschen tricky, weil die sehen halt nicht immer aus wie eine Kettensäge, der bitte aussehen soll. Aber so grundsätzlich, ich meine, warum nicht? Ja, witzig auf jeden Fall. Und ja, die Frage ist halt, inwieweit das so solche Sachen wie Shutterstock und sowas dann unnötig macht oder quasi die Arbeit, die Kundschaft abnimmt. Wenn du die Möglichkeit hast, ohne Geld zu bezahlen, Stockfotos zu bekommen, die gut genug sind für das, was du damit willst, kann ich mir schon vorstellen, dass da.
Aber da war Unsplash ja auch schon eine starke Konkurrenz immer. Und das Repertoire ist ja auch schon beeindruckend auf Unsplash. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese AI-generierten Stockfotos da wirklich noch einen draufsetzen. Weil für viele Sachen habe ich auch in den letzten Jahren immer Unsplash benutzt, weil das einfach auch super ist, was da im Bildmaterial vorhanden ist.
Mhm. Ja. Ja, es ist schon. Und jetzt ist halt quasi, durch diese Bildergeneratoren geht es halt einfach noch viel, viel, viel schneller. Und es ist noch besser getaggt, weil du ja quasi die Prompts hast, die diese Bilder erzeugt haben. Und ja, schon nice auch. Ja, das war quasi ein Ding noch. Haben wir noch irgendwas anderes? Mein Gott, warum heißt denn so viel?
Wir haben schon länger keine Sendung mehr gemacht. Willst du noch
in die
nächste Sendung schieben?
Okay, ich mach das nächste und das übernächste darf jemand anders machen. Many-Shot Jaybreaking ist quasi eine neue Möglichkeit, um diese Restriktionen, die mit Sprachmodellen von den Firmen eingebracht werden, zu umgehen. Und der Ansatz ist hier, das Modell oft genug mit verschiedenen Fragen zu über irgendwelche illegalen Sachen zu belästigen, bis es dir dann die Antwort gibt für deine Frage. und das ist ein witziger Ansatz. Der Trick ist es quasi dort, das Kontextfenster, also das, was sich das Modell merken kann, was es denn jetzt zu tun hat, so weit zu öffnen, bis dann diese Informationen, die ihm sagen sollen, wie sich's denn oder was es denn nicht machen soll, dass es da hinten rausfällt. Das ist so der Ansatz. Und ja. Witzig. Witzige Sache auf jeden Fall. Hab hier den Heise-Artikel verlinkt. Kann man nochmal zeitsouverän nachlesen. Gibt auch ein Bild dazu, wie das denn grundsätzlich funktionieren soll. Und ja, das ist quasi eine von den vielen, vielen Möglichkeiten, die es bezüglich Jailbreaking for Key-Modelle schon gab, beziehungsweise halt immer wieder mal gefunden wurden. Das ist quasi ein Ding mehr. Jo. So, jetzt nächste.
Ich habe keine Ahnung, was das nächste sein soll.
What's next?
Was haben wir hier?
Orifice
AI.
Ach, das ist das. Ja, okay. Das.
Was ist das? That's finally nix. The biggest boost for AI you could imagine to happen. Was hat doch gleich Videokassetten und Videorekorder wirklich vorangebracht? Erinnert ihr euch? Was sagt die Geschichte da?
Piraterie?
Nee. Dass man einfach auch zu Hause Pornos schauen konnte.
Ah, Pornos. Ah.
Ja,
okay.
Ja, genau. Und ich meine einfach.
Das ist wie mit dem Internet allgemein, oder?
Ja, richtig. Das Internet ist vor Porn. Das wissen ja nur alle schon lang genug, haben wir ja im Podcast auch immer wieder wiederholt. Und dieses Orifice wurde uns zugespielt. Und deswegen sind wir quasi gezwungen, das zu erwähnen. Da hat jemand sich gedacht, aus diesem ganzen AI-Zeug, da muss man doch jetzt auch was wirklich Gutes bauen können. Mhm. Und was da rauskommt, ist, ich glaube, in Fachkreisen nennt sich das Masturbator.
Companion Cube hätte ich es genannt. Companion Cube.
Aha. Ja, also
der Companion.
Es ist ein Sexspielzeug für Männer und das ist halt mit Technologie zusammengebracht. Also da scheint ein Raspberry Pi reingeschraubt zu sein, der übermittelt Sensorwerte aus diesem Tube an die AI und dann spielt die AI passende Sounds dazu ab. Ich glaube, ihr müsst es euch selber anschauen, wenn es euch interessiert. Trägerwarnung,
euch nicht interessiert,
extrem explizit.
Ich weiß nicht, nicht so explizit. Also man kann, wenn man schnell genug scrollt, schon drüber gehen.
Es ist wenn man die Webseite anguckt, ist es überhaupt nicht explizit. Da stimme ich dir zu. Aber
erste Seite schon, das zweites Bild schon. Bleibt auf der ersten Seite, Bild. Auf der Mainpage.
Wenn man das Video anschaut von der also, wo er das Konzept erläutert und so, das ist unmissverständlich. Es sind keine Bilder, die mir nie wieder los wird, so schlimm ist es nicht, aber es ist schon, ist schon krass. Es musste passieren, war auch der Kommentar.
Ja. Aber es ist halt, also er hat sich schon viel Mühe gegeben, das muss man jetzt auch mal sagen, ja. Das ist nicht so, hingepfuscht, Raspberry Pi irgendwo reingetan und fertig, sondern es ist schon viel,
der
professionell
das da macht,
sein.
Der hat Ahnung von dem, was er da tut. Das muss definitiv irgendeine Form von Industrial Engineer sein, würde ich unterstellen. Das ist der weiß, wie man Gehäuse baut und der weiß, wie man das Ganze so zusammenbaut, dass es funktioniert. Und der so an Material, wie er da, der hat ja, das ist eine CNC-Fräse, die da läuft, oder? ja, ja, auf jeden Fall. Ne, er hat ja dann auch das entsprechende Equipment verfügbar offensichtlich und weiß, wie man da Zeug modelliert und das da drauf legt.
Mhm. Und auch wie er das zu benutzen hat, das ist ja immer noch eine andere Sache. Also eine CNC-Fräse zu haben, ist schon was anderes, als die auch sinnvoll nutzen zu können.
Ja, ja.
Ja. Absolut. Das ist schon.
Ich habe vor Jahren mal gehört, dass es man dem Verfügbarkeit von Pornografie, der die Schwierigkeiten in der japanischen Gesellschaft so zuschreibt, dass die jungen Männer sehr zurückgezogen leben, ganz oft noch bei den Eltern und deswegen keine Beziehungen eingehen und so. Und wenn ich diese Idee, ob da was dran ist oder nicht, keine Ahnung, damit kombiniere, was dieses Produkt hier bietet, dann ist das Ende der Menschheit, weil
das war's. Ja, ist schon. Ja. Und die Sache ist halt, wenn er es quasi jetzt hier den ersten Wurf macht und das halbwegs gut angenommen wird, dann ist ja auch klar, dass es dann nur besser wird. Ja.
Oh Mann.
Und ich meine, du kannst ja quasi noch mehr drum herum bauen, dass es.
Ja, natürlich. Also ich meine, das ist jetzt nur ein Kästchen. Dass man das mit einer Puppe koppelt, das ist irgendwie sehr naheliegend, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja,
okay. Ist so.
Ja, ja. Ja, ja. Alles gut.
Ja, ja, und das diese ganze Puppentechnologie, die ist ja auch absurd. Also das ist ja, was da nachgebaut und modelliert wird und Abgründe der Menschheit tun sich da auf.
Oder Ingenuity. Ja, das ist wohl korrekt. Also es geht auf jeden Fall in einer Richtung. Okay, sind wir mit den News durch.
Nee, jetzt haben wir noch was anderes. Jetzt, genau, jetzt.
Irgendwo sind wir noch ein bisschen unangenehm.
Ich glaube, wir gehen jetzt weiter.
Kommen wir jetzt zu den richtigen News. Ja, und wobei, das ist schon gar nicht mehr neu, das ist schon eine Weile alt, aber es geht um dieses XZ-Debakel.
Ach ja, da war was.
Nennen wir das mal so, weswegen jetzt auch einige Linux-Distributionen ein bisschen verspätet rausgekommen sind oder kommen. Mhm. Ja, weiß nicht, Felix, willst du mal sagen, worum es da ging? Ich habe hier zumindest einmal einen Link in die Shownotes gepackt, der so eine Timeline darstellt, weil das ist tatsächlich ist nicht es ist schon krass, wie lange das sozusagen, also
vorbereitet war, dieser Angriff, ja.
Genau, dieser Yin Tan,
was ja aber sich da ein Tarnname zu sein scheint. Also diese Attributierung, sagt man das so, auf China ist offensichtlich ja eine Tarn, oder offensichtlich so liest man eine Tarnidentität und eigentlich war, und das haben sie dadurch entlarvt, das kann ich gleich erzählen. Felix, du wolltest erstmal einführen, worum es geht.
Ach so, wollte ich das machen? Na gut, dann mache ich das.
sollst du sagen, du bist unser Security-Experte hier.
Ja, du bist doch unser Security-Experte. Also, was ist passiert? Grundsätzlich ist es so weit gekommen, dass XZ, also das Tool beziehungsweise die Library XZ zum Komprimieren von Daten, eine Backdoor beinhaltet hat, die letztendlich dann ein SSH-Server, eine Hintertür geöffnet hat, die mit dem richtigen kryptografischen Material von einem Angreifer ausgenutzt werden kann, um auf dem System den eigenen Code ausführen zu können. Das ist so die grundsätzliche Zusammenfassung. Das heißt, eine Library hat ein Problem, beziehungsweise es hat quasi eine Backdoor eingebaut bekommen, die dafür dann sorgt, dass ganz andere Bestandteile von dem System gebackdoort werden.
Also jeder, der einen SSH-Server laufen hat mit dieser kaputten Library, also mit dieser Library mit der Backdoor,
gebackdoorten,
hätte wäre potenziell verwundbar geworden und jeder hätte sich auf diesem, also jeder, der weiß, wie das funktioniert, hätte sich auf diesem SSH-Server anmelden können, ohne
spezifisch
Zugangsdaten zu haben.
Genau, also es war sehr spezifisch. Es war quasi, dass man diesen SSH-Key, also diesen einen ganz bestimmten SSH-Key benötigt, damit man das ausnutzen kann. Es ist nicht so, dass dann jeder Angreifer im Internet quasi diese Backdoor ausnutzen kann, sondern nur ganz, ganz bestimmte Angreifer. Also quasi so, was man sich so vorstellt, wie so Agenten, Hacker, State-Hacker quasi agieren würden, indem sie quasi eine Backdoor ausnutzen, die sie selber eingeführt haben in ein in dieses Open-Source-Ökosystem.
Ja, aber eben durch den Weg wäre es durchgegangen, wahrscheinlich so gekommen, dass 80% aller Server da draußen offen gestanden hätten.
Genau, und zwar
zumindest diesem Angreifer. Für
denjenigen. Ja, genau. Ja, genau, diesem Angreifer. Das ist schon krass. Also das ist, der Impact ist extrem.
Ja, und es ist aufgefallen, weil einer einfach sehr aufmerksam auf seine Systemlast geguckt hat. Das ist das Spannende dabei. Es ist wirklich so ein Zufallsfund.
Ja.
Da ist jemandem Spanisch vorgekommen, dass wenn er SSH-Logins macht mit der neuen Version, dass die Systemlast immer so in die Höhe gegangen ist. Und dann hat er angefangen zu suchen und ist, er sagt, selber durch Glück drauf gestoßen und hat damit halt einen Hack enttarnt, der ja sehr viel Mühe und Zeit gebraucht hat.
Mhm. Ja, das ist krass. Es war ein Postgres-Entwickler, der dort Micro-Benchmarking gemacht hat. Also es
ja.
Ist quasi auch ein Outcome, ja? Die Leute bei Postgres, die nehmen es schon sehr, sehr ernst mit ihrer Performance. Wenn da irgendwelche Backdoors reingehen, dann wird auf einmal, Das kann nicht sein, dass dein Postgres langsamer ist.
Ja, ihm fiel auf, dass die SSH-Anwendung bei einem Linux-Testsystem eine halbe Sekunde länger als gewöhnlich dauerte. Eine halbe Sekunde ist schon. Ja klar, also wenn du Metriken drauf hast, dann fällt dir das auf, ansonsten fällt dir das nicht auf.
Fällt es nicht auf, nee. Das ist absolut unmöglich, ja. Ja, das ist schon vollkommen verrückt eigentlich, ja. Und Zufallsfund ist natürlich da jetzt schon problematischer auch. Das heißt natürlich, wenn das da fast, also nee, es hat ja funktioniert. Das ist ja quasi in die Testing und Pre-Releases und sowas überall reingekommen.
Genau.
Ja, und zu dem, wie jetzt diese Herleitung ist, dass man meint, dass dieser Jiatan eben nicht wie vorgegeben aus China kommt, ist, dass wohl dieses Jiatan im Chinesischen wohl völlig unüblich wäre als Name. Das ist völlig sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, so liest man. Und dann haben sie über die Feiertagskalender das so ein bisschen enttarnt. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, das war eine bewusste Tarnung oder so. Aber erstmal, die ganze Aktivität von diesem Account wurde zu Moskauer Bürozeiten gemacht und an russischen Feiertagen war er nicht aktiv und an allen chinesischen Feiertagen war er aktiv. Offensichtlich haben die keine überschneidenden Feiertage oder so liest sich das zumindest. Das fand ich interessant. Der Spin ist, dass gesagt wird, so jemand, der in China lebt und kulturell da verankert ist, der wird nicht alle Feiertage sausen lassen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, und so kommt man jetzt darauf, dass es wahrscheinlich russischer Bauart ist. Das ist auch, ja, aber das ist auch krass, so lange schon das vorbereitet zu haben. Und genau, was vielleicht noch zu was ist eigentlich passiert? Der Jiatan wollte also in XZ was einbauen. Was hat er dafür gemacht?
Wo fangen wir an?
Sie haben offensichtlich gute Systemanalyse gemacht und beschlossen, XZ ist ein lukratives Ziel. Und dann hat er sich an das Projekt rangewanzt.
Genau. Also dieser Jiatan hat dann quasi über verschiedene Wege und auch Pressure von anderen Personen, die dort mitgespielt haben, hat er Zugriff bekommen, der Maintain bzw. der Release Manager von XZ zu werden. Das heißt, er hat quasi das Recht bekommen, XZ zu releasen. Und über den Weg hat er mit ein paar Umwegen es geschafft, einen die Library XZ mit einer Backdoor zu versehen, die in einer anderen Funktion eine, ja, quasi so eine Art Hook einbaut, der, wenn an die richtige Stelle, speziell jetzt mit SSH zusammengelinkt, quasi verwendet wird, dass dort dann diese Backdoor aktiv wird. Also es ist relativ convoluted, also relativ verstrickte Sache, relativ komplexes Gesamtsystem, was dort aufgebaut ist. Zusätzlich halt über den Weg, wie das quasi passiert ist, also dieses warum XZ dort überhaupt dann eine Verwendung ist, ist dann halt über eine andere Systemfunktion. Also das ist unglaublich komplexes Gesamtsystem, wie halt Open Source Software unglücklicherweise jetzt geworden ist, dass es überhaupt zu diesem Angriff kommen kann, beziehungsweise dass es halt diese Möglichkeit gegeben hat. Das, die Timeline selber, die da jetzt gerade verlinkt ist, wer hat die rausgesucht? Weiß gar nicht. Markus, hast du die rausgesucht?
Die Dingo hat die, glaube ich, eben gelinkt.
Die Timeline, die ist halt einfach, weiß nicht, locker 3 Pages lang über Beginnen von 2021, wo quasi die ersten, wo die ersten Leute, wo dieser Geotiny überhaupt aktiv wurde. Und jetzt ist halt mittlerweile 24, also über 3 Jahre sind da quasi Sachen eingeflossen in verschiedenste kleine Änderungen in Binary-Files, in irgendwelchen Testdaten und quasi über dieses Release-Management, dass dort dieser Angriff überhaupt vonstatten gehen konnte.
Ja. Und das Spannende ist, was ich finde, ist auch, sich bewusst zu machen, dass ganz viel davon über Social Pressure lief. Also die haben einfach so viel Aktivität auf das XZ gesetzt, dass der Maintainer vorher überfordert war und gesagt hat, nee, das kann ich so nicht mehr maintainen und die sind so engagiert, ja, dann lass sie doch mal machen. Und dass da dieser Hauptaccount von anderen Accounts, andere Accounts offensichtlich so als Wingmans aufgebaut hatte, die dann noch gesagt haben, ja, hier, guck mal, das ist ein cooler Vorschlag, merge das doch mal rein. Mhm. Und über das letztendlich, und das Problem, das sich hier wieder zeigt, ist, dass so ein einzelner Maintainer das alleine nicht stemmen kann. Und das auch die ganze Vorteile von Open Source Software, dass man sehen kann, was passiert und in den Code reingucken kann, dass das nicht offensichtlich genug ist und nicht genug genutzt werden kann, weil es einfach zu viel ist.
Das auch dieser Lasse Kollitz ist halt diese typische XKCD dazu, da gibt es diesen einen was alles zusammenhält, diese eine Library, die von diesem einen Typen in seiner Freizeit maintained wird, ist genau Lasse Kollitz an der Stelle. XKCD ist schon ein bisschen älter. Genau, Modern Architecture oder so. Und das ist da genau passiert, ja, diese Abhängigkeiten von dieser einen Person. Dependency heißt der. Project some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003. Ja. Das ist genau das. Ja, das passt so perfekt auf diesen Fall da. Klar, wenn du ein Maintainer bist und dann quasi so einen Druck bekommst, aber eigentlich machst du das quasi aus freien Stücken und hast ja auch noch ein eigenes Leben, dann ist es gut möglich oder quasi ist einfach nur logisch, dass man halt auch das abgibt, sein Maintainertum, ja, und so sagt, okay, macht halt, ja, wenn ihr da gute Ideen habt, XZ selber ist jetzt auch ein relativ komplexes Stück Software, ist ein Compression-Algorithmus, da ist es klar, dass es dann, dass man das halt nicht für immer tun kann, ohne dafür Geld zu bekommen.
Ja, spannend. Deswegen sind ja so ein paar Projekte wie Curl und Co. einfach total wichtig, ne? Und auch, dass da ja irgendwie ein bisschen Geld hinfließt, weil sonst sind wir echt am Arsch.
Ja, genau. Und das ist, deswegen ist es auch so ein Drama in der Open Source Szene immer, wenn davon gesprochen wird, dass hier dem Sovereign Tech Fund Geld gestrichen werden sollen. Wir wissen nicht, was wir uns damit für einen Schaden zufügen.
Das ist der aus Deutschland.
Ne, genau, das vom deutschen Staat finanzierte Dingen, womit man ein bisschen was in das Open Source System
reingibt. Pumpt, ja. Dasselbe gibt es, glaube ich, von den Niederlanden, die machen das auch. Gibt nochmal diese NL Foundation irgendwie, die auch sowas Ähnliches macht. Die geben auch Geld, um Open Source Projekte zu unterstützen. Und ich meine, wir hatten das ja mit Heartbleed und Co., dass das bei SSL auch so schlecht lief. Und dann sind alle aufgeschreckt, ja, und haben alle ein bisschen Geld in SSL gesteckt. Aber wir haben das halt nicht nur da, sondern an vielen, vielen Stellen. Und da muss man halt aufpassen.
Ja.
Genau. Ja, es ist schon krass. Und ich glaube, da sind wir gerade mal nochmal knapp an so einem Desaster vorbeigeschrammt. Also hätte der das nicht gefunden. Und wenn das jetzt in Debian und Ubuntu und einigen anderen erstmal drin gewesen, das hätte schon echt böse ins Auge gehen können.
Ja.
Ja, also es. Und ja, gerade weil es halt so versehentlich gefunden wurde, ist halt natürlich, kann man sich das gut vorstellen, dass es an anderen Stellen vielleicht einfach schon in place ist. Genau so ein Angriff, genau so eine Funktionalität für, weiß ich nicht, sagen wir im Random Number Generator oder irgendwo an irgendwelchen Komponenten, die Teil von dem Gesamtsystem sind und zentrale kryptografische Funktionalitäten bereitstellen. Und deswegen, also ja, klar, also das Ding jetzt gedodged, aber Frage ist halt, wie viele haben getroffen vorher? Oder ist es schon passiert? Vielleicht. Es ist schwierig jetzt sowas sauber zu finden. Ja, also es ja. Aber, ja. Das ist tricky. Ja, das der Angriff selber war jetzt nur in Anführungszeichen aktiv auf Red Hat basierten bzw. auf Ubuntu basierten Systemen. Das heißt, alle anderen Distributionen wie, weiß ich nicht, Arch Linux oder NixOS oder sowas waren davon nicht betroffen. Aber es ist nur, weil dieses Build-Skript geschaut hat, ob es ein Red Hat oder ein Ubuntu ist. Also dieser Ausschluss ist einfach nur dadurch passiert, weil der Angreifer sehr spezifisch den Exploit geschrieben hat. Und ja, nicht weil das nicht grundsätzlich funktioniert hätte, grundsätzlich nicht funktioniert hätte, sondern weil das ausgeschlossen wurde explizit.
Ja, genau. Nur weil die Angreifer sich entschieden haben, sie wollen sich auf etwas fokussieren. Wenn sie den hätten breiter fassen wollen, dann hätten sie es gekonnt.
Ja, wahrscheinlich wollen sie ausschließen, dass es irgendwo auf irgendeiner Distro explodiert, die sie jetzt nicht angeschaut haben, ja, also weil, wenn du quasi dieses Feature so eine Feature Introduction machst, dann musst du natürlich gucken, dass es auch überall funktioniert und sei es bei noch so obskuren Sachen wie, weiß nicht, FreeBSD oder irgendwas, ja.
Hast du ein Glück, dass der andere Felix nicht hier ist?
Also, weil wenn du das nicht machst und dann explodiert auf einmal SSH auf ein FreeBSD wegen deinem Chartcode, ist natürlich blöd, weil dann fällt es auf jeden Fall auf. Und deswegen lieber den Fokus auf eine Zielgruppe, die du überschauen kannst, wo du auch deine eigenen Integrationstests machen kannst, aufbauen, als quasi zu versuchen, dass es überall immer funktioniert, weil diese ganzen komischen Geräte, die interessieren dich ja gar nicht so sehr. Wie Ingo, du ja schon gesagt hast, 80% der Server laufen auf einen von diesen Distributionen.
Gut, was lernen wir daraus? Wir müssen aufpassen, ja. Wir müssen überall gucken. Und wir müssen die Open-Source-Projekte finanzieren. Das hilft nichts.
Überall.
Guckt
hingucken.
Auf. Ja, ich meine, das Nette oder das Gute von Open-Source ist, ne, die Quellen sind da, jeder kann reingucken, ja. Aber es müssen halt auch genug Augen hingucken, sonst passiert sowas.
Ja, und also klar,
die Sachen müssen ordentlich finanziert sein.
Ja, bei dem Angriff war es jetzt auch so, dass obwohl es in einem Open-Source-Projekt ist, ist es nicht direkt aufgefallen. Und Hauptthema war dort, das war einmal in quasi Binary-Testdaten, wo das einmal drin war. Und das zweite war, es war in einem Release-Skript, was gar nicht in dem Repo drin ist. Also wenn du das Repo normal gebaut hättest, aus den Quellen, die dort drin liegen, dann wäre dieser Exploit auch gar nicht aktiv gewesen, sondern es ist nur über den offiziell releaseden Source-Tarball hat es quasi diesen Exploit-Code mit drin.
Abgefahren, ey.
Und ja. Übel.
Ja, und auch, dass dieser Exploit-Code keinem mehr aufgefallen ist. Also, das reicht, ja.
Ja. Also in dieses Source-Tarball, da hätte man halt reingucken müssen, aber es, wenn man halt irgendwo reinguckt, dann halt bei GitHub. Da fällt sowas gegebenenfalls schon eher auf, aber da, wie gesagt, war ja dieses, der Exploit, also ein Teil davon war halt in diesen komprimierten, in Anführungszeichen, Archiven drin, die da Testdaten waren.
Ja, aber da wird die AI uns ja helfen können. Also, weil wir können das alles nicht mehr selber lesen, dann lassen wir das einfach die AI lesen und dann sagt die AI, ey, guck mal, hier ist komisch. Das wird bestimmt alles gut.
Das ist ein AI.
Ja.
Gute Idee. Machen wir so. Wir müssen sie quasi nur auf diesen, weiß nicht, auf was trainieren. So einfach gucken, dass nichts Böses passiert.
Ja.
Wenn wir das nicht machen können.
Ja, genau, das ist der Prompt.
Ja, bitte schauen, dass nichts Böses passiert mit diesen ganzen Open Source.
Please take care of us. I will, my friend.
Thank you. Ja. Ja, übles Teil. Also, das ist ja quasi jetzt Geschichte, die ist lange aufgearbeitet worden, noch von vielen Leuten, die dann halt auf einmal geschaut haben: Ja, was haben diese Leute gemacht? Was waren da noch für andere Aktoren? Wie ist das alles zusammengelaufen und so? Das war. Viel, also wenn es darüber einen Film gibt in 2-3 Jahren, dann würde mich das nicht wundern, weil die Geschichte halt einfach schon krass genug ist. Genau.
Ja.
Dann müssen wir bloß noch irgendwie McAfee da reinkriegen und dann
John McAfee. Vielleicht, genau. Er ist gar nicht tot, sondern er ist quasi der Drahtzieher hinter diesem Angriff. Ja. Okay. Als logische Schlussfolgerung.
Ja.
Und genau. Er wollte das nutzen, um quasi überall
wiederzukommen.
Antivirus zu installieren. Also, keine Ahnung. Ja.
Now that we understood this, let's continue.
Genau. Wir sollen irgendwie noch darauf hinweisen, dass es ein neues Nixos Wiki gibt.
Genau, und zwar das offizielle Nixos Wiki, nicht das inoffizielle, was es bis jetzt nur gab. Das heißt, wiki.nixos.org, das ist die neue offizielle Quelle. Nixos.wiki ist überall noch, wenn du danach googelst. Wiki.nixos.org hat das inoffizielle Wiki einmal importiert und ist dort. Da sind jetzt die mehr up-to-daten Informationen drin. Viele Leute, die sich damit jetzt auch offiziell auseinandersetzen. Und wie gesagt, es gibt noch Nixos.wiki, was es jetzt natürlich sehr kompliziert macht. Aber dieses Drama musste irgendwann mal passieren. Es hat sich schon ein bisschen angebahnt vor ein paar Jahren. Jetzt ist es quasi offiziell umgezogen worden. Und jetzt hat Nixos halt zwei Wikis, die beide fast die gleichen Informationen haben, leider nicht ganz.
Aber insgesamt ist doch gut, dass es jetzt an offizieller Stelle ist, oder nicht?
Ja, das stimmt, ja. Also das ist an offizieller Stelle. Es sind viele Leute, die sich darum jetzt auch kümmern. Die Konfiguration ist frei einsehbar. Wird offiziell gemaintained. Und es sind viele gute Leute dahinter, die das jetzt am Laufen halten. Und es ist halt unter offizieller Flagge.
Okay, gut. Aber es gibt trotzdem irgendwelche Probleme im Nixos-Umfeld, oder?
Es gibt immer irgendwelche Probleme. Es gibt doch immer irgendwelches Drama, oder? Ich meine, es ist ja bei.
Was ist denn los? Was ist denn los?
Ich weiß nicht, man kann jetzt auf toot.cut nicht mehr gehen, das Server's down anscheinend. Ah, Mastodon. Okay.
Doch,
oder? Es lädt dauert langsam. Nur sehr, sehr,
ja,
sehr
lange. Ja. Okay. Da beschwert sich jemand, dass.
Ja.
Da, also es ist anscheinend war der richtig schlechte Stimmung und jemand beschlossen, keine Contributions mehr zu machen.
Na gut, okay. Kann ja immer passieren. Ich weiß nicht genau, was ist das Problem jetzt hier? Military, also, gut, es gab genau, dieses eine Drama mit diesem Military Funding, ja, also quasi eine Firma, eine
Militär. Ach, bei der NixosCon, bei so einer
Veranstaltung. Genau, bei der amerikanischen NixosCon, genau, da gab es viel Drama drumherum, aber ja gut, das
hat aber dazu geführt, dass sie sich doch jetzt selber einen Code of Conduct gegeben haben, wie die nächsten Sponsoring-Sachen dann aussehen sollen.
Zu laufen sollen. Genau. Also das ist da jetzt dann auch nochmal gegengesteuert worden, nachdem es so ein großes Drama war. Und dass halt das manchen Leuten jetzt vielleicht immer noch nicht reicht, kann schon sein, ja. Aber Drama gibt's immer, also, ja. Also.
Ja, okay. Aber das Problem ist erkannt worden, die Community hat gegengesteuert und es sollte jetzt beim nächsten Mal dementsprechend nicht mehr passieren.
Ja, das ist jetzt hier diese Person.
Und ich meine, ja, sowas muss man halt diskutieren. Ich meine, das, ja, kann passieren und dann sagt die Mehrheit, nee, sowas, so ein Sponsoring finden wir nicht gut. Ja, und dann ist das jetzt, glaube ich, erledigt und.
Ja.
Okay, ich habe gedacht, es ist schon nochmal was anderes passiert, nee, aber ja, das hatte ich auch, das ist an mir vorbeigeflogen irgendwo, ja.
Ja, das ist jetzt auch quasi eine Person, so wie ich das verstanden habe, die mit einer anderen Person in diesem Projekt ein Problem hat und deswegen sagt sie jetzt, benutzt kein Nixos mehr. Kann man so machen, Frage ist halt, ob es der richtige Ansatz ist oder ob man das, ja, weiß ich nicht.
Okay, ja, halt ich hatte es vor allem deswegen mitgebracht als Tut, weil das an mir vorbeigeflogen ist und ich sonst gar nichts davon mitbekommen hatte und ich eigentlich genau gehofft hatte, dass du erzählst, was du davon weißt.
Ja, also es gab dieses Thema mit dem Funding von dieser Militärfirma für die Nixos Convention, was relativ stark hochgekocht ist, aber jetzt quasi, dass eine Person mit einer anderen Person ein Problem hatte, das habe ich jetzt nichts mitbekommen. Aber es gibt viele Menschen im Internet und es gibt viele Leute, die mit anderen Leuten Probleme haben. Und es kann auch sein, dass das quasi die Sachen da berechtigt sind, was jetzt der Person zugestoßen ist, dass das nicht in Ordnung war und so. Kann ich jetzt aber nicht, also möchte ich ja auch gar nicht absprechen, aber ich kann halt quasi nicht mehr dazu sagen jetzt.
Mhm.
Genau, also genau, das war quasi das. Es gibt den Code of Conduct jetzt, was Sengu ja schon gesagt hat. Und ich kann das mal raussuchen. Genau, der Nixos Code Funding, genau, introducing das bla bla bla, ne. Ja, ich suche den Artikel noch quasi in den Discourse raus bezüglich dem Funding, aber ja, also was jetzt die andere Person für ein Problem hat, kann ich gerade nicht sagen. Ist auch tatsächlich an mir vorbeigegangen. Es gab da halt, wie gesagt, es gibt's da halt öfter mal ja auch bezüglich interpersonellen Themen.
Jo.
Ja, das war quasi das. Sonst noch irgendwas mit Nixos?
Na, nee.
Ah, fuck, ist
Pettering.
DL Open. Der DL Open für SystemD, kam quasi eigentlich aus dieser XZ-Lücke, weil quasi XZ als Abhängigkeit in OpenSSH nur drin ist, weil LibSystemD verwendet wird in dem SSH-Server, damit der über Socket Activation, also ein SSH-Server über Socket Activation gestartet werden kann. Und Leonard hat quasi vorgeschlagen, dass man mit DL Open diese Library Dependencies abbilden kann. Das heißt, man benutzt die Library nur, wenn die zu dem Zeitpunkt auch verwendet werden, so wie ich es verstanden habe. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Ist mir zu krass C.
Okay.
Er hat auf jeden Fall was vorgeschlagen,
Felix, wie man mal fragen.
Genau, wie man so ein Desaster gegebenenfalls in SystemD vielleicht verhindern könnte. Er hat auch zu dem Thema gesagt, dass diese Abhängigkeit der LibSystemD im SSH-Server eigentlich nicht wirklich notwendig war, weil das Einzige, was halt dort verwendet ist, ist eine ganz kleine Funktionalität, die für Socket Activation verwendet werden kann, beziehungsweise für dieses Monitoring-Funktion. Und was anderes, was er noch gemacht hat, ist quasi so ein Sample-Code, so bitte das hier benutzen, anstatt LibSystemD zu verwenden. Das gab es auch noch irgendwo. Genau. Das war quasi das AirBuds mit Wechselakku.
Ja. Kommt es von euch oder hat es?
Ja, das habe ich mitgebracht, weil das ist ja ein Update zu der schönen, im schönen Fairphone Universum.
Yep.
Und vor allem auch für die AirPod-User, die vielleicht nicht mehr ihre ersten AirPods benutzen, sondern schon wechseln mussten, weil eben die Akkus kaputt gegangen sind. Und hier kommen jetzt AirBuds. Ich finde die Namen echt unglücklich, aber
AirBuds.
mit Wechselakku. Das ist doch mal cool. Das ist echt was für Nachhaltigkeit, dass man dann auch die Dinger, das Teil, was am schnellsten sich abnutzt, tauschen kann. Und ich war überrascht, dass diese Knopfzellen, also das sind Akkus in der Größe von so Knopfzellen, die man sonst in Uhren oder irgendwelchen Kinderspielzeug benutzt, dass es das als Akku gibt. Das ist cool.
Das fand ich auch, also ich bin da auch nur drüber geflogen und ich meine, man sieht auf dem einen Bild, wo diese Knopfzelle quasi da rausgedrückt wird aus dem, aus diesem was Fairbud, wo ich auch gedacht habe, das gibt's auch als Akku, das war mir nicht klar.
Ja.
Aber ich meine, selbst wenn es kein Akku ist, sondern wenn es nur so eine Knopfzelle wäre, die man tauschen kann, scheint ja auch relativ einfach zu sein irgendwie. Aber ja, wusste ich auch nicht, dass es das als Akku gibt.
Mhm.
Interesting. Aber ja, kann man sich kaufen. Wechselakku kostet irgendwie 13 Euro. Und ja, was in dem Artikel noch drinsteht, was vielleicht ein bisschen spannend ist, dass es ab 2027 irgendwie für alle Hersteller gelten soll. Ja, also ihr könnt euch sowas schon mal angucken, dass ihr jetzt schon mal sowas habt, weil später scheint das für mehrere dann zu gelten und da müssen dann auch Apple und Co. nachziehen, aber gucken wir mal. Ist ja noch eine Weile hin.
Ja, was in dem Artikel auch drin steht, dass der die CT den ausführlichen Test noch nachschieben will, dass der die Klangqualität bei den Vorserienmodellen sie jetzt nicht überzeugt hat. Das ist vielleicht noch. Man darf nicht einfach das gleiche erwarten, was man bei anderen Earbuds oder wie die richtige Bezeichnung dafür ist, bekommt. Ja.
Okay, also ich bin aber auch bei den Sachen jetzt nicht so mega verwöhnt oder so. Ich finde es gut, wenn man Podcast hören kann.
Ja.
Das ist quasi mein Anwendungsfall und alles andere ist nett, ja, wenn man da auch Musik hören kann, aber ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Konnoisseur, deswegen ist alles für mich okay. Also auch den billigsten Scheiß, den ich schon ausprobiert habe, ja, es funktioniert für mich trotzdem, ja. Wenn da der Akku länger als eine Stunde hält, ist es schon Gewinn. Also wie gesagt, da bin ich quasi unterwegs. Aber ich weiß natürlich, dass andere Leute Musik gerne gut hören über ihre Kopfhörer und dann, wenn da die Qualität natürlich dann nicht so entsprechend ist, dafür der Preis, aber es ist natürlich ein bisschen blöd.
Ja,
vielleicht also muss man dann bis 2025 warten oder so.
27,
fuck.
Ist noch ein paar Jahre.
Ja. Also für mich ist der Tragekomfort ist halt vor allem wichtig, ne? Also das ist mir dann fast noch wichtiger als die Musik, weil ich höre auch eher Podcasts damit, mit diesen Dingern. Aber wenn das halt irgendwie nicht gut sitzt im Ohr, habe ich da immer keinen Spaß bei. Jo. Okay, schön, dass es sowas jetzt gibt. Habe ich jetzt selber auch noch nicht probiert, aber das klingt so, als könnten das die nächsten Fairbuds werden, weil, ja, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz an der Stelle.
Mhm.
Genau, also wenn ich mir mal wieder welche kaufen muss, dann kommt das mal in eine engere Auswahl. Mhm. Gut, was haben wir noch?
Wir haben noch die, jetzt habe ich die Zeile verloren, wo ist die Zeile? Da, wir haben, dass Chrome jetzt neuerdings jede URL nach Hause schickt. Bisher war es so, dass der Chrome eine interne Liste hatte eine regelmäßig interne aktualisierte Liste über schlechte Websites, böse Websites, so eine Blacklist. Und jetzt gehen sie aber hin und haben das in den Cloud-Service ausgelagert und fragen lieber den Cloud-Service, ob eine anvisierte URL okay ist. Und das ist natürlich aus Datenschutz Gründen nicht so cool, dass Google einfach wirklich bei jeder aufgerufenen URL eine Info bekommt.
Kann man aber abschalten, oder?
Also kann man diese abschalten. Funktion, die Frage ist
muss
ein bisschen,
man nicht.
Wer wird's tun? Deswegen direkt zu Firefox wechseln.
Ja, einfach Firefox wechseln. Ist auch besser für Adblocker oder so, oder?
Ja, ja. Ich bin vor ein paar Jahren ja auch, also eine Zeit lang war Chrome ja irgendwie das Ding, aber mittlerweile bin ich auch wieder auf, oder seit ein paar Jahren wieder auf Firefox tatsächlich. Hm. Und Chrome ist nur der Browser, der Zweitbrowser, wenn man mal irgendwas nachgucken will, muss, wenn man jetzt gerade nicht, also entweder geht man im Firefox, weiß ich nicht, in seinen Privacy-Modus oder man macht halt kurz einen Chrome auf, um da irgendwas nachzugucken. Ja.
Ja.
Ja, doof. Aber ich meine, solange man es abschalten kann, ist es okay. Aber ja. Naja, sie denken sich immer neue Funktionen aus.
Okay. Früher hat es schon diese Liste von gesperrten Sachen alle 30 bis 60 Minuten aktualisiert. Das ist ja auch verrückt.
Das schon, aber es ist immer noch, ich finde okay, weil dann passiert der Check immer noch auf deinem Gerät und die Info, was du gerade ansteuerst, ist auf deinem Gerät.
Und ich meine quasi nur so von den Ressourcen, die dort quasi dem Browser abverlangt wird, wenn du jetzt, weiß ich, Chrome auf dem Smartphone oder so hast, dann macht er das auch, oder?
Keine Ahnung.
Verrückt, keine einfach Ahnung. Komplett verrückt.
Genau.
Ja, Firefox benutzen.
Jupp. Okay, der nächste Link, der ist, glaube ich, verrutscht. Der gehört nicht in die News. Zack.
Okay, dann weg damit.
Jupp. So, jetzt haben wir nur noch so Security-Quatsch, oder was?
Ja, du bist dran.
Na gut, okay, alles klar.
PanOS, was ist PanOS?
Ist von so einem, wie heißt es, Palo Alto Network.
Ah,
also
okay.
Also Router, Firewall, Quatsch-Zeugs. Und
die haben ja in letzter Zeit ist irgendwie alles kaputt bei den Firewall-Menschen, oder?
Das ist irgendwie. Ja, das ist schon übel. Bei diesem PanOS war es jetzt auch so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben eine kritische Vulnerability, alles ist komplett in Arsch und alle können gehackt werden. Den Patch liefern wir übrigens in 3 Wochen. Und ja. Kann man so machen. Ist natürlich problematisch, weil dieser Angriff quasi zu dem Zeitpunkt schon ausgenutzt wurde. Und übel, also richtig, richtig üble Schwachstelle, Inhalt einer Komponente, die dich eigentlich schützen soll, wird dann quasi zu dem, was ausgenutzt wird. Das sind ja auch meistens so solche Geräte, die dann halt an irgendwelchen Border, also an irgendwelchen Kanten von Netzwerken stehen oder so VPN-Aktivitäten machen oder irgendwas, ja. Und wenn die dann halt so eine Schwachstelle haben, dann bist du halt an dieser Stelle im Netzwerk. Das ist nicht so ein Server dahinter, sondern das ist der Server, der das Netzwerk schützen soll. Ja, krass. Also richtig, richtig übel. Das heißt, wenn ihr jetzt noch so Palo Alto Network Sachen habt, dann müsst ihr die unglücklicherweise alle patchen. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch schon Patch. Vielleicht.
Ja. Und eigentlich eure ganze Infrastruktur dahinter auch nochmal abklopfen.
Ja. Genau. Also die Patches wurden dann am 14.04. released, also vor 5 Tagen. Da waren die ersten Patches nicht für alles immer draußen, aber für so ein paar Geräte. Ist schon übel.
Na gut. Tja, ist so. Keine einfach richtige Software einsetzen.
Ja, weiß nicht. Niemals irgendwas benutzen. Vielleicht.
Oder schnell die Möglichkeit haben, auszutauschen. So zwei Firewalls zu haben und.
Double Firewall, genau.
Ja, Double Firewall.
Nee, gibt's ja. Gibt's, stimmt schon. Also es gibt quasi solche Konzepte für so besonders wichtige Netzwerke.
Firewalls von zwei unterschiedlichen oder 3 unterschiedlichen Herstellern am besten hast. Weil nur 2 vom selben Hersteller bringen ja auch nichts.
Genau, also du musst unterschiedliche Hersteller haben, weil wenn du jetzt zum Beispiel 2 von Palo Alto hättest, dann hättest du jetzt einfach 2 das Problem.
Genau.
Das,
so. Irgendwelche Windows-Software ist auch kaputt.
Putty! Ja, mein Gott, Leute, ich habe gar nicht gewusst, dass Putti noch gibt, aber Putti hat Probleme anscheinend.
Und Putti hat echt missgebaut. Also da muss man auch einfach mal mit Putti schimpfen. Weil
okay, dann erzähl doch mal.
Putti hat dafür gesorgt, dass sie eine Sicherheitslücke haben, die dazu führt, dass du davon ausgehen musst, dass wenn du deinen SSH-Key mit Putti benutzt hast, dass dein SSH-Key jetzt kompromittiert ist.
Was?
Oh nein.
Warum?
Wie das?
Wie geht das?
Weil
haben sie, das hingekriegt?
Sie sich nicht darum gekümmert haben, dass das Zeug sicher geblieben ist. Und okay, also das,
also du hast
ich versuche ja immer zu verstehen, was der Impact von dem Dings ist, und der Impact hier ist, dass wenn du einen ECDSA-Key hast, der du den als kompromittiert betrachten musst, wenn du Putty damit benutzt hast. Und es hat mit der Noise Generation zu tun, ich bin in die Tiefe nicht eingestiegen.
Irgendwas, Kryptographie.
Genau, und weil es eben auch hier auf eine Bibliothek, auf die Putty-Bibliothek geht und nicht nur auf die Putty-Software, die man sieht. Es ist effektiv auch FileZilla, WinSCP, TorchWars und TorchWars SVN, das gute TorchWars, betroffen.
Okay. Das ist nicht gut.
Nee. Ich meine, es ist keine Software, die ich verwende, weil es ist irgendwie Windows-Zeug, aber
Putty gibt es auch unter Linux.
Putty gibt es auch unter Linux?
Echt? Ich glaube schon, ne?
Was? Nein.
Okay. So. Keine Ahnung. Ich käme Auto nie auf Insta. Die Idee. Aber ich.
Du kannst Aptitude Install Putty machen.
Ich korrekt, weiß nicht genau. Das stimmt. Das stimmt, aber hier ist die Windows-Version gemeint.
Okay, Glück gehabt. Wenn ihr Putty unter Linux benutzt, dann habt ihr keine Thema. Aber du kannst quasi Putty installieren auf deinem System. Und da hast du Putty. Ja, sieht so aus wie irgendwie unter Windows. Ist korrekt.
Ja, okay. Ja. Also wenn ihr Putty in der neuen Version vor der 0.8.1 verwendet habt und eben solchen Schlüssel, dann solltet ihr den jetzt wegschmeißen, euch einen neuen generieren und
Überall, wo ihr ihn benutzt habt, auch austauschen.
Ja, genau. Ich hatte ja jetzt eher das Problem, ich habe noch so einen alten RSA-Key, der glaube ich nur 1024 ist oder so.
Das ist kein Problem.
Und
das ist nur ein elliptische Kurvenproblem.
Naja, es sind ja keine elliptischen Kurven. Und dann konnte ich mich jetzt in letzter Zeit wieder nirgendwo einloggen, weil alle Software sagt, das ist zu alt, das will ich nicht mehr. Und jetzt musste ich es nochmal überschreiben und sagen, ja gut, mach mal noch ein bisschen, bis ich den überall ausgetauscht habe. Ich verwende ihn nicht mehr an vielen Stellen, aber es gibt so 2, 3, 4 Server, wo er noch drin steht, und wahrscheinlich sind es noch mehr. Ja, das war blöd. Musste ich meinem System sagen, dass es noch die alten Krypto-Sachen nehmen soll, weil ja.
Ansonsten geht's nicht, ja.
Ansonsten geht's nicht, genau. Ja, also ich meine, das ist ja auf der einen Seite gut, ne, dass die auch die Linux Distro-Hersteller einfach immer weitermachen, aber ich musste jetzt hier Update Crypto Policy Set Legacy machen, weil ich sonst nicht mehr auf den Server kam.
Kannst du das nicht mit das O, bla bla bla, das deaktivieren für diesen einen Server, anstatt dass es immer aktivieren muss?
Nee, also ich hatte das tatsächlich vorher schon in meiner SSH-Config drinstehen für den einen Server.
Achso, und dann haben sie quasi diese.
Okay. Ja, und jetzt haben sie, ist aber auf meinem System tatsächlich die Sachen angehoben worden. Also genau, vorher habe ich wirklich gesagt, okay, mach mal für den einen Server, schalt mal hier noch irgendwie Public oder Host Key Algorithm Rhythm plus SSH RSA und SSH DDDSS ein, und das ging dann eine Zeit lang noch, und jetzt hat aber mein System gesagt, nee, also so eine alten Krypto-Sachen will ich nie mehr verwenden, mache ich nicht mehr. Auch mit deinem SSH nicht, ist mir egal, was in deiner SSH-Config steht, mache ich nicht mehr.
Das interessiert mich einen Scheiß.
Und die einzige Möglichkeit war, Update Crypto Policy Set Legacy zu machen. Und
Jetzt bist du halt Legacy. Mal.
jetzt bin ich, ich bin Legacy, genau. Mhm.
Kannst ja Putty dafür benutzen, für diesen einen Server. Genau, dann passen die wenigstens zusammen und du musst dich dein System komplett auf Legacy umstellen.
Okay, der Chat hat einen guten Witz gemacht, Kaputti.
Kaputti. Das finde ich nicht so schlecht. Ja.
Das ist gut, danke. Kaputti, finde ich gut. Ja, alles kaputt. Krypto ist kaputt.
Alles ist kaputt.
OS-Systeme sind kaputt. XZ hat uns fast alle komplett kaputt gemacht. Ja. Minecraft ist kaputt.
Minecraft ist kaputt. Das ist eine ganz coole Sache. Ist auch wieder dieses Kryptographie und Zufallszahlen und das ist ja alles so kompliziert. Und wenn man da Fehler macht, dann kann man auf Minecraft gehackt werden, indem andere Leute sehen, wo du bist. Und der Angriff ist nice. Ist was heißt ein LLL Lattice Reduction? Das ist irgendwie so ein Mathe-Quatsch, oder? Gibt es auf Deutsch?
Das ist eher ein Lesefu, was du hier.
Also ja, auch.
Gottes Willen.
Okay, also auf Deutsch heißt der LLL-Algorithmus, also alle, es weiß ja jeder, was dieser Algorithmus macht, ja.
Natürlich.
Dieser Algorithmus wurde verwendet zusammen in Minecraft, um herauszufinden, was die nächste Zufallszahl quasi sein wird, um dann zu sehen, wo sich ein anderer Mitspieler in Minecraft befindet. Und es ist ein Stück weit Lesefu, ja, das stimmt schon. Das ist halt ein cooler Angriff für den wenigsten Gewinn, würde ich jetzt sagen. Also dafür, was er sich da für Mühe gemacht hat und was er da zusammengeschrieben hat und sowas, ist es eigentlich kompletter Quatsch, ja. Aber das ist irgendwie geil. Der Artikel stimmt. Eigentlich ist es Lesefu. Ich tue es gleich noch unten. Ist aber halt auch ein Exploit, ja, was sie zu machen.
Ja, 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 ist okay. Nee, lass es da drin. Jetzt haben wir an der Stelle drüber gesprochen, weil sonst wusste die Leute doch nur.
Ja,
okay.
Uns.
Könnt ihr euch durchlesen, ist, glaube ich, echt krass.
Genau, also das Problem, was Minecraft da hat, ist, dass es den Zufallszahlengenerator an der Stelle falsch verwendet hat, beziehungsweise, dass dieser Zufallszahlengenerator für dich und für andere Leute auf dieser Karte der gleiche ist, also der wird geteilt. Diese Zufallszahlenfunktion wird geteilt zwischen den zwischen den verschiedenen Leuten und genau das ist da das Problem, was dort genutzt wird. Ich habe auch nicht gewusst, dass es ein Problem ist, aber jetzt schon. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie es funktioniert, dann könntet ihr 200 Seiten Fließtext lesen. Mit Bildern aber.
Ja. Absolut.
Längenreduktionsalgorithmus. Ja, schön.
Sehr schön. So, dann.
Was haben wir noch? Och, noch mehr kaputt. Ja, schon wieder Privilege Escalation im Kernel.
Oh ja, das habe ich auch schon. Das hatte ich auch gesehen. Ja.
Blöd.
Stimmt.
Ja, das
war irgendwie Freitagabend oder Freitagnachmittag, wo das reingedingselt ist. Und ich gedacht habe, ja, jetzt gehen wir alle nach Hause und dann kommt da jetzt noch so ein COD-Exploit, wenn man irgendwie das GSM-Subsystem anhat und irgendwelchen Xen-Zeug irgendwie. Ja.
Was aber standardmäßig wohl dabei ist, so wie ich das jetzt verstehe.
Ja. Ja, ja, genau.
Also die Sachen müssen nur da sein, die müssen nicht aktiv verwendet sein. Also du brauchst ja quasi nicht irgendwas, was da gerade gemountet ist oder so, sondern diese Dinge müssten nur im Kernel aktiv sein und dann bist du direkt gearscht.
Ja, also ich meine, so du musst natürlich noch einen lokalen Account auf der Maschine haben, aber dann kannst du ausbrechen und bist ruht. Ein Kollege auf Arbeit hat das ausprobiert, hat funktioniert, deswegen haben wir irgendwie relativ schnell dieses eine Kernel-Modul wir haben ein Kernel-Modul ausgerollt, dass das deaktiviert wird und dann war gut.
Das war, glaube ich, das einfachste. GSM, diese GSM-Funktion, ne? Oder den Xen. Ja.
Eins von beiden haben sie abgeschaltet und das ließ sich relativ einfach ausrollen. Und dann.
Ja, das wird sich auch noch lange halten, hey.
Da gibt's da jetzt schon einen. Ja.
Es,
und ich meine, das war, war ja auch irgendwie schon länger bekannt, bloß dass es dann irgendwie am Freitag letzte Woche irgendwie genau an der falschen Stelle gedroppt ist, wo man gedacht hat, jetzt brauche ich das gerade nicht.
Ja. Kann man sich halt nicht aussuchen.
Ubuntu 23.10 ist es drin, Debian 12, Ubuntu 22.4 mit HWE, keine Ahnung, was das bedeutet. Und Fedora Linux auch.
HWE ist der etwas neuere Kernel, also nicht, wenn du nicht eine Standardinstallation hast, sondern wenn du das Ubuntu 22 nimmst und dann diese, weiß ich nicht,
Hardware-enabled.
Canonical irgendwie, genau, dass du sagst, du willst einen neueren Kernel haben, dann ist das mit drin.
Yeah. Brand new hardware devices are released to the public always more frequently. Also genau, da brauchst du quasi einen neuen Kernel, damit irgendwelche neue Hardware funktioniert, auf deinem alten Ubuntu. Okay, das heißt, es ist nicht standardmäßig ein Problem, aber es ist bei dem 23.10 schon.
Ja, nicht bei Ubuntu 22.04 eventuell, aber also selbst bei einem neueren Fedora und so weiter und so fort. Und wie gesagt, auch bei unserem Alma war das irgendwie, dass man es lieber mal schnell deaktiviert hat. Ja. Das ist auch doof, aber ich weiß gar nicht, ist es gefixt? Ist es schon...
Man ist sich nicht sicher, oder? War das nicht das?
Ja. Also,
was schickst du hier in irgendwelche Chats rein? Naja.
So ist das.
Ich schick dir mal irgendwas irgendwo hin. Okay. Okay, genau, das waren quasi die Sachen und jetzt ist Security alles, das war's. Mehr schlimme Sachen haben wir, glaube ich, nicht. Voila-Tablet.
Ja, das ist so, immer so die Frage. Mehr Schlimmes haben wir vielleicht nicht. Aber ich habe noch was mitgebracht. In den USA ist leider gerade auf heute die Frist, dass das Parlament einem Paragraphen zustimmen muss, den man unter Kenntnis der hiesigen Geschichte auch guten Gewissen Stasi-Paragraphen nennen darf. Und zwar ist es dort so, die haben ein Gesetz, das nennt sich FISA, wird es abgekürzt. Und da geht es darum, wie der Staat andere zur Mitarbeit zwingen darf. Ganz grob gesagt.
Also beugehaftmäßig und sowas alles, oder?
Ja, also das FISA heißt Foreign Intelligence Surveillance Act. Also es geht schon deutlich um Überwachung. Der Punkt ist, dass da eine Verlängerung um 2 Jahre beschlossen wurde. Nein, ursprünglich. Dieses Gesetz läuft aus. Und dass das ganz wegfällt, das will irgendwie keiner. Und jetzt haben sie eine Verlängerung beschlossen, die unglücklicherweise nicht nur einfach die Gültigkeit des Gesetzes verlängert, sondern einen Stasi-Paragraphen hinzugefügt und den Spionageauftrag erweitert. Und letztendlich ermöglicht dieses Gesetz dann der US-Regierung allen zu beliebigen US-Firmen hinzugehen und das, was wir schon heute kennen, dass die ja immer bei US-Firmen durchgreifen können auf alles, egal wo die liegen, die Daten und so. Die USA meinen ja, ist ihrs und können sie darauf zugreifen. Und dieser Paragraph weitet das nochmal auf, er macht es nochmal schlimmer. Ja, und die Frist ist irgendwie bis heute. Ich habe jetzt noch auf heute keine News gefunden. Die USA sind uns ja leider auch ein paar Stunden hinterher. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber es ist halt damit zu rechnen, dass, weil der politische Druck jetzt auf den Senat so groß ist, weil er so viel Zeit ins Land hat ziehen lassen, wahrscheinlich auch aus Kalkül, dass sie diesen Paragraphen und dem Zusatz einfach durchwinken werden. Und das gestaltet aber diese Situation mit der Skepsis, der man US-Firmen gegenübertreten sollte, nochmal neu. Insbesondere auch alles, was da in Arbeit ist bezüglich des neuen EU-US-Data-Privacy-Frameworks. Oder vielmehr, das ist ja erstmal nicht so gut geworden, wie es hätte werden können, aber da wird ja immer noch weiter dran gearbeitet. Aber das stellt das halt auch nochmal alles unter einem anderen Titel dar.
Ist ja nicht so gut.
Und oder? Ich finde halt besonders irritierend, dass das unter dem demokratischen Präsidenten so vorangetrieben wird.
Ja, steht
Gemeinheit.
Jetzt das Weiße Haus ist eine der treibenden Kräfte hinter der Reform. Na gut, okay, sie wollen das eigentlich reformieren, aber dadurch, dass das jetzt alles so lange gedauert hat, ist es eher schlimmer geworden.
Genau, und was ich mit in die Shownotes packe, ist ein Thread auf Threadreader oder The Reader App, wo nochmal hier eine Aktivistin aus den Staaten wunderbar auflistet, was da eigentlich los ist. Wenn man tiefer einsteigen will, ist dir das Thread sicherlich einen Blick wert.
Blöd.
Hatte ich tatsächlich jetzt auch nichts von gehört bisher. Dabei ist es auch eine heiße News, hätte ich eigentlich lesen können, aber Stasi-Paragraph. Ja. Dann haben wir.
Ja, ist ganz überraschend.
Einfach keine US. Ja. Keine Daten bei US-Firmen lassen. Ja. Genau.
Oder E-Mails schicken an irgendwen.
Hä?
Jemals. Ich weiß nicht genau. Daten von dir.
Ach so.
Bei anderen Firmen.
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Daten bei mir. Natürlich.
Okay, das ist gut. Zum Glück. Das ist
alles im Keller.
Da ist der Ingo geschützt.
Alles im Keller. Ja, ja, alles im Keller.
Im Keller, ja.
Okay, das haben wir sacken lassen. Dann gibt es was Neues aus der Open-Source-Szene. Und zwar haben wir eine neue Foundation. Und zwar die Common House Foundation.
Was macht die?
Die Common House Foundation wurde letzte Woche announced, die auf der DevNexus, das ist eine riesen Entwicklerkonferenz in den Staaten, wo ich leider selbst auch noch nicht war. Und zeitgleich lief in der Eifel das JavaLand, dieses Jahr mal am am Nürburgring und nicht mehr im Phantasialand, was die Erreichbarkeit leider ein bisschen schwieriger gestaltet hat. Von den Leuten, die da waren, habe ich aber sehr viel Begeistertes gehört. Eben man konnte die Go-Karts benutzen, man konnte ein Autorennen sehen, man hat eine Führung durchs Fahrerlager bekommen. Und
das sind
halt außerdem,
die wichtigen Sachen, wenn man auf so eine Convention geht.
Ich wollte gerade damit schließen. Und außerdem natürlich eine Menge guter Vorträge und einfach das Klassentreffen der deutschen Java-Community genießen. Genau, das waren die Konferenzen, wo das announced wurde. Und das Spannende daran ist, dass Hibernate als sicherlich bekanntestes Projekt aus der Liste sich unter diese Foundation begibt. Hibernate hat sich lange dagegen gewehrt, könnte man sagen, zu irgendeiner Foundation zu gehen, sei es Apache, sei es Eclipse oder und jetzt scheinen sie hier mit dem Common House ihre Zuhause gefunden zu haben. Die Idee von Common House ist, dass sie an Codehouse anknüpfen. Codehouse war, bevor GitHub seine beispielslose Erfolgsstory abgeliefert hat, ein Kristallisationspunkt der Java-Community. Also da waren einige Projekte zu Hause. Codehouse war eine Plattform, die eben eine Projektinfrastruktur geboten hat und eine Möglichkeit zum Austausch geboten hat. Und da sind viele interessante Projekte gekeimt und gewachsen. Und leider ist es dann aber unter dem Erfolg von GitHub auch und aus anderen Gründen eingegangen. Codehouse gibt es nicht mehr und wird von vielen aber schmerzlich vermisst. Und die schönen Dinge daran werden hier als Grundwerte von Codehouse, von Common House genommen und sollen hier in Common House ihr Zuhause finden. Ja.
Okay, also eine neue Foundation, die mehrere Open-Source-Projekte, Libraries, Frameworks jetzt supporten will. Also quasi wie eine Apache-Foundation, bloß eben noch nicht so groß.
Ja.
Die den mehreren Open-Source-Projekten ein Zuhause bietet und demzufolge eine Government-Struktur, Community-Struktur mitbietet und dann
genau und okay. Dabei aber dem so einem Prinzip des Minimum Viable Governance Ansatzes folgen möchte, insbesondere beeindruckt davon, was Eclipse so für Prozesse aufsetzt und bei Apache habe ich gehört, ist es auch nicht ganz ohne, was da für Governance passiert. und außerdem eine 100%ige Transparenz darüber, was für Gelder wohin fließen.
Mhm. Okay. Ist gut, oder? Ist
was Positives. Ja, also klingt, ist für mich, sieht es nach einem sehr, sehr spannenden Projekt aus, dem ich so, wie es sich jetzt hier gerade darstellt, alles Gute wünsche, dass das wirklich gut läuft. Schadet, glaube ich, nicht, da noch bei den vorhandenen Foundations noch einen weiteren Player zu haben, dass sich das so ein bisschen verteilt und man nicht so den einen Kristallisationspunkt hat oder den einen Point of Failure, wenn was schief läuft, sondern dass es da in der Community mehrere Stützsäulen gibt.
Mhm. Finde ich auch gut.
Genau, es gibt ja neben Apache, es gibt ja auch noch, also nicht nur die Linux Foundation, die glaube ich mit das Größte ist, unter der halt auch ziemlich viele Projekte zu Hause gefunden haben und wo sich aber insbesondere viele Projekte auch eine eigene Government-Struktur geben können. Also da wird, glaube ich, keine vorgegeben. Aber ja, ich habe auch gehört, dass es ein bisschen bei Apache und Co. schon nochmal etwas komplizierter sein soll. Aber genau, hast ja auch Open Infra, die OpenStack-Community, da hingen auch mehrere verschiedene Projekte drunter. Also wir haben schon einige Foundations, die da Open-Source-Projekte aufnehmen. Aber klar, kann nicht schaden, noch eine Möglichkeit zu haben, und wenn es transparent ist und sie dafür da sind, Geld sozusagen einzusammeln und dann an die Projekte zu verteilen, klar, warum nicht? Ich habe sie jetzt gleich mal gefolgt hier auf Mastodon, weil ich gesehen habe, es gibt einen Mastodon-Account, kann man gleich mal folgen. Der Common House Foundation.
Ich habe erst gedacht, die machen irgendwelche Arthouse-Filme, aber.
Ja, ich hab auch gedacht, Haus, okay, weil was
Arthouse, was ist das, bla, jetzt? Random House oder sowas.
Na, das ist doch ein Buchverlag, oder? Random House?
Ja, Buchverlag. Random House ist, glaube ich, ein Buchverlag, ja.
So, ich habe noch eine News mitgebracht. LXQt 2.0 ist da. Und ist jetzt auf Qt 6 aufgesetzt und verbesserte Wayland-Unterstützung. Gibt wohl noch ein, zwei Teilprojekte, also insbesondere das Qt Terminal, was irgendwie noch nicht auf Qt 6 geupdatet ist. Und wenn man noch Qt 5 Anwendung hat, dann muss man noch ein paar Pakete installieren. Aber ich habe es jetzt nicht selber ausprobiert, aber es sieht schick aus, und wer jetzt nicht so ein full-blown KDE haben will, sondern ein bisschen was Ressourcensparenderes. Also ich habe auch lange Zeit LXDE, also das vorhergehende Projekt, verwendet. Und ja, das letzte Mal, als ich LXQt ausprobiert habe, habe ich gedacht, das sieht schick aus. Das wäre was ich auch benutzen könnte, wenn ich nicht mit meinem KDE Plasma im Moment zufrieden wäre. Aber vielleicht habt ihr ja noch einen Rechner, der ein bisschen schwachbrüstiger ist und wollt trotzdem eine schöne neue Oberfläche haben, dann guckt doch euch mal LXQt 2.0 an. So, und dann könnt ihr jetzt das Waller Tablet kickstarten.
Ne? Endlich mal wieder ein Tablet. Ingo, erinnerst du dich noch? Unsere letzte Tablet-Bestellung?
Ich bin so ein gebranntes Kind. Bei Linux-Tablets bin ich jetzt so ein gebranntes Kind.
Deswegen habe ich gedacht, müssen wir es eigentlich erwähnen. Also es gibt mal wieder eine deutsche Firma, die ein Tablet auf den Markt bringt, ohne Google, mit Linux-Optionen. Das ist das Wolla-Tablet. Und das soll für günstige 700 Euro zu haben sein.
Wenn es fertig ist, jetzt bei Kickstarter ein bisschen billiger.
Genau, es gibt jetzt eine Kickstarter-Kampagne, wo es das mit Rabatt gibt. Aber es sind schon 66, also fast 67.000 von 50.000 erreicht. Also Ziel übertroffen. Jetzt wird es spannend, was sie wirklich liefern.
Ja. Ich war tatsächlich heute oder gestern auch auf dieser Kickstarter-Seite schon und habe es mir angeguckt. Da wäre ich nicht schon so oft auf die Nase geflogen.
Also ich habe auch schon Sachen gekickstartet, so Linux-Tablets, wo ich gar nichts wieder gesehen habe. Bei einem habe ich nur die Hälfte wieder gekriegt und bei einem habe ich gar nichts wieder gekriegt. Es tut mir echt weh. Ich meine, ist ein gutes Mittelklasse-Tablet. Man hat auch die Möglichkeit, auch so eine Tastatur mit Beleuchtung und Klappdings irgendwie dazu zu bestellen, wenn man das haben will. 13 Megapixel Kamera hat auch einen LTE-Modem mit dabei. Also es ist schon, sieht schon nicht schlecht aus und man kann sich eben auswählen, ob man entweder dieses Voila OS haben will, was die ja gerade Richtung Privacy und sowas getrimmt haben, was auch so ein extra Launcher hat, mit dem man irgendwie klarkommen muss, der interessant aussieht, aber ich habe ihn nicht verwendet. Ich kann nichts dazu sagen, ob das irgendwie cool funktioniert oder nicht, aber sie haben sich da diese Privacy-Sachen sehr, sehr groß auf die Fahne geschrieben. Gibt ja von der Firma schon seit längerer Zeit auch Telefone, also Smartphones, und jetzt wollen sie halt auch in den in den Tablet-Markt einsteigen. Man hat aber auch die Möglichkeit, wie bei den Telefonen auch, das Ganze mit Ubuntu Touch zu bestellen.
Genau.
Ja, kann man sich aussuchen.
Aber jetzt in den Vergleichstabellen, die sie selber hier auf Voila online darstellen, dann kommt Voila schon besser weg als Ubuntu Touch.
Ja,
ist halt gut, die Frage, ob das in der Praxis auch so ist.
Können sie halt auch anpassen. Ich meine, Ubuntu Touch hat ja mit Ubuntu sozusagen nicht mehr sehr viel zu tun. Also Canonical steht ja nicht mehr dahinter, steht auch nur eine Community dahinter. Bisher entwickeln die immer noch fleißig. Ich habe aber auch kein Phone oder kein Tablet mit Ubuntu Touch. Das letzte Mal, dass ich Ubuntu Touch gesehen habe, ist 5 Jahre her oder so.
Also gesehen, überhaupt gesehen, meinst du?
Ja, gesehen auf einem Smartphone laufend.
Ja, du musst zur Frostcon kaufen. Die sind jedes Jahr auf der Frostcon.
Ja, das Frostcon ist halt leider immer war in den letzten Jahren immer ein Termin, wo ich nicht kann. Das ist leider auch dieses Jahr tatsächlich so. Ich habe schon geguckt.
Oh Mist.
Es ist. Jedes Mal denke ich, ja, dann musst du hin und dann gucke ich auf den Termin und denke, nee, gibt's nicht. Da habe ich wieder mal keine Zeit.
Ja, das ist halt die Sommerzeit. So. Ja, genau. Das ist so. Ja.
Das Ubuntu Touch, ist das eher so ein, das ist doch eigentlich eher für Telefone anstatt für Tablets, oder? Also so sieht es auf deren Webseite an.
War für Telefone, Smartphones entwickelt worden, aber ja, funktioniert scheinbar auch auf Tablets. Warum nicht?
Mhm, okay. Also eins
das heißt ja jetzt Telefon UB-Ports. Ne, das ist das, was dahinter steht. Wie gesagt, hat nichts mehr mit Canonical zu tun.
Mhm. Ja. PineTab ist das einzige Tablet, was sie da aufzeigen, dass es mit dem Kram funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja gut, keine Ahnung. Wallaphone steht da auch oben drin. Anscheinend sind das die gleichen Leute dann, oder was?
Ja, ja.
Siehst du ja auch Wallaphone. Ja, gleiche Firma.
Genau. Ja, Voila macht schon seit einer Weile Smartphones. Die haben ja auch so ein, ich glaube, die haben schon vier Telefone oder sowas draußen, ne? Kann sein. Also sind jetzt schon ein bisschen länger am Markt. Ja, haben sich vielleicht etabliert. Hatten wir auch schon ein paar Mal hier in der Sendung besprochen, bin ich mir ziemlich sicher.
Erinnert mich an Jolla, aber das war was anderes, oder?
Ja, Jolla ist was anderes.
Okay, das ist,
das ist hier eine deutsche Firma, die das macht. Hat auch einen lustigen Namen. Ich habe ihn schon wieder vergessen, war irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir sind die guten Open irgendwas GmbH. Während Jolla ja Sailfish herstellt. Und die hat natürlich die letzten Jahre, die sind jetzt seit kurzem auch wieder eigenständig. Die hatten ja einen russischen Investor und das hat jetzt natürlich ein, zwei Jahre gedauert, bis sie das alles wieder gerade gezogen haben und jetzt ohne russischen Investor dastehen. Aber ein neues Release haben sie jetzt auch schon rausgebracht seitdem. Aber klar, da steckt gerade nicht so viel Geld dahinter. Deswegen müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich habe ja immer noch ein Selfish-Phone, benutzt es tatsächlich auch. Ja, also ich habe ein altes iPhone, was ich ab und zu verwende, und ansonsten ist mein Daily Driver tatsächlich das Selfish-Gerät. Funktioniert gut genug, also das liegt hier auch gerade neben mir. Ja, und kann alles, tut alles.
Wie lange hält der Akku noch? Her. Lang genug, oder?
Ja, ja, das Telefon ist relativ neu. Das ist ein, Sony Xperia irgendwas Telefon. Was mit Jolla geflasht ist.
Okay.
Genau, und deswegen hatte ich mir oder habe ich mir auch kein Jolla gekauft.
Weil
aber
du schon
ja,
Jolla hast.
Weil ich einen Jolla habe, habe ich kein Jolla, genau. Aber hier, ja, mal gucken. Ich würde dieses Tablet-Ding schon gerne unterstützen. Aber wie gesagt, bin ein bisschen gebranntes Kind. Ja. Mal gucken. Aber cool, dass sie das machen und dass sie da ja, auch wieder Kickstarter benutzen. Hat ja beim letzten Mal auch schon gut geklappt. Also, genau. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Und ja. Schauen wir mal.
Jo, auf jeden Fall.
Wenn er eins kauft, sagt Bescheid. Würde mich interessieren.
Ich werde da eingeladen, direkt zum Interview.
Ja, da können wir zumindest, also entweder schreibt das in die Kommentare oder auch mal einen Austausch über ja, MetaMouse oder so mal, ach Quatsch, über Mastodon, dass man sich mal, ja, dass mal jemand sagt, ja, hat er hier, holt er sich, dass man mal ein bisschen Austausch hat, ob sich das lohnt, das zu holen. Mhm. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Themen. Das habe ich auch gelesen. Also, nachdem du es hier reingetan hast, Markus.
So sind wir. Markus, erzähl doch mal dein Thema. Ich weiß nicht genau, ob das ein Thema rechtfertigt, aber wir sind schon ganz schön durch.
Ja, also ich finde jetzt so, man hätte die Zwischenüberschrift weglassen können, aber es ist ganz interessant, dass wie Leute PayPal benutzen, offensichtlich auch für völlig banale Dinge, wie einfach mal der eine kauft eine Flasche rum, der andere überweist ihm das Geld zurück.
Drogen.
Ja,
für Drogen
ja,
also kaufen.
Ich kenne auch benutzt. Leute, die schreiben so spaßeshalber in Überweisungszwecke einfach völlig absurde Sachen rein. Und hier sieht man, was für einen Effekt das haben kann, sowas. Man triggert Keywords. Und hier in dem Blogartikel wird beschrieben, wie jemanden PayPal-Account gesperrt wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, weil er eben Kuba als Betreff für eine PayPal-Überweisung benutzt hat.
Havanna Club.
Ja.
Noch nicht mal Havanna nur, sondern Havanna Club. Und Leute, die sich da in diesem Drogenmilieu auskennen, die wissen ja, warum es was Havanna Club ist.
Ja, ganz gefährliche Sachen.
Ja. Ganz übel. Goldener Rum ist es.
Nee. Das ist der Havanna Club, der konspirativ irgendwas.
Gab es da nicht auch letztens diese Geschichte mit diesem Havanna-Syndrom und so?
Das ist doch mal wieder hochgekocht. Diese Audioangriffe da, genau.
Genau,
dass anscheinend. Dass den Botschaftsmitarbeitern schlecht wird.
Es kam mal wieder hoch. Es gibt dazu von Hoaxilla, gibt es eine zweite Folge, kann ich empfehlen, wenn man da nochmal einen Überblick bekommen will, wie es da gerade aussieht. Das ist gut aufbereitet. Ich verlinke das hier einfach mal mit Havanna Syndrom 2, weil die hatten schon mal eine Folge drüber.
Okay.
Das ist jetzt quasi das Update dazu.
Ja.
Ist ganz spannend, weil ich habe da auch nicht so durchgeblickt. Ich habe auch quasi nur Headlines, oh ja, Havanna Syndrom mal wieder, kann man wieder hoch. Die arbeiten das ganz gut raus.
Mhm. Cool, ja, genau.
Havanna-Syndrom. Darf man auch nicht reinschreiben in seine, nee, in seine Paper.
Genau, also wieder mal ein Beweis dafür für mich, ich mag PayPal nicht sonderlich und wieder mal so ein Punkt, warum man es vielleicht wirklich nicht benutzen sollte.
Wie wäre es mit Bargeld?
Ja, das wäre, glaube ich, der richtige Move. Wenn man unkompliziert Geld hin und her schieben möchte, einige Banken in Deutschland haben jetzt mit als Ergänzung zu dem GiroPay, haben sie jetzt vorangetrieben, dass man eben bankenübergreifend auch so Instant-Zahlungen, also vor allem hier Zielgruppe Freunde müssen sich Geld zurückgeben, etabliert. Und das ist das Giro. Das
braucht heißt keinen es extra jetzt? Namen.
Ja, heißt es jetzt
Sofortüberweisung oder? Nee, das heißt nicht so. Oder?
Ja, nein. Genau. Aber sie sagen, in der App heißt es dann eben auch Geld senden und dann statt neben Überweisung gibt es noch GiroPay. Früher hieß das Quid, jetzt heißt es GiroPay einfach.
Und ja, Quid hieß es bei nur bei den Sparkassen.
Ja, genau. Und das funktioniert super und ist einfach auch, bleibt innerhalb der Bank. Es verdienen nicht irgendwelche, also die, dass sie dran verdienen, ist ja gar nicht mal das Schlimme, weil sie stellen natürlich auch einen Service zur Verfügung, aber sie haben letztendlich Befugnisse und da und Informationen wie eine Bank, also nicht explizit Befugnisse, sondern implizit. Man hat dann auf einmal ein PayPal-Konto, man hat bei denen ein Konto, die haben aber keine Banklizenz und die können relativ willkürlich, wie man hier sieht, Konten sperren. Und wenn man sich halt extrem auf dieses Konto verlässt, weil es überall etabliert ist, wird das auch sehr nervig. Und das macht es schon notwendig, dass man da kritisch drüber nachdenkt, wie man es benutzt.
Mhm. Wir hatten das Thema auch mal, dass von der EU diese Sofortüberweisung, ich weiß nicht, heißen die Sofortüberweisung? Hier heißen die,
die direkt.
Die heißen hier auf jeden Fall Sofortüberweisung.
In die direkt in ein paar Sekundenüberweisung, ja, genau. Oder irgend sowas.
Nö, die heißen hier das keine. Ja, genau. Sofortüberweisung heißt, die heißen schon so. Jedenfalls, was ich sagen wollte, die EU hat quasi, will die, wie die europäischen Banken dazu zwingen, Sofortüberweisung bereitzustellen. Und zwar ohne, dass es teurer wird als eine normale Überweisung.
Mhm.
Das hatten genau. Wir vom halben Jahr.
Jetzt kostet es irgendwie, jetzt kostet es irgendwie ein Geld. Euro oder sowas, ne?
Genau, ja. Und das soll quasi abgeschafft werden, dass man immer sofort überweisen kann, egal ob es Wochenende ist zum Beispiel.
Ja.
Das ist quasi eins von den Sachen, die die EU schon reißen kann, weil sie da die Power hat, auch sowas durchzusetzen in komplett Europa. Und ja, das kommt und vielleicht ist dieses eine Ding, was du gesagt hast, GiroPay, nee, das heißt vielleicht
Echtzeitüberweisung.
Echtzeitüberweisung. Auf der Webseite steht jetzt Sofortüberweisung, aber ich weiß nicht genau.
Also bei mir, ich habe jetzt mich gerade mal kurz eingeloggt bei mir, das heißt Echtzeitüberweisung und entweder kostet es einen Euro und später genau das, was du gerade gesagt hast, die EU will irgendwie, dass das für alle kostenlos ist. Ach,
Sofortüberweisung ist von diesem einen Hersteller, von diesem,
genau,
das ist was anderes.
Das, was das ist Echtzeitüberweisung, was du meinst.
Nennen wir es Echtzeitüberweisung, das passt dann, ja, genau. Und vielleicht ist dieses GiroPay quasi die Vorbereitung dieser EU-Bitte nachzukommen, beziehungsweise der Vorgabe nachzukommen.
Ja.
Zu sagen, ja, wir hatten das ja schon immer und wir tun was voll für unsere Kunden, weil wir so nett sind, aber in Wirklichkeit folgen sie quasi nur der EU-Vorgabe.
Weil diese Echtzeitüberweisung ist eigentlich über den normalen SEPA-Standard und dieses GiroPay ist, damit sie PayPal Konkurrenz machen und das, was Markus gerade gesagt hat, dass du unter Freunden dir Geld hin und her überweisen kannst, beziehungsweise in Webshops eben nicht PayPal benutzen musst, sondern dieses PayDirect und Quid waren sozusagen Vorgänger von diesem GiroPay.
Quid ist da drin.
Aber das PayPal.
Aber das bräuchtest du ja eigentlich alles nicht mehr, wenn du eine Echtzeitüberweisung machen kannst, oder?
Jein, weil mit einer Echtzeitüberweisung brauchst du immer noch eine Kontoverbindung und auch eine Kontonummer ist ja relativ sensitiv, auch so eine IBAN, da kann Schindlidummer mitgetrieben werden und hier das GiroPay, das läuft, soweit ich weiß, einfach über die Handynummer.
Ja, okay, krass. The more you know. Ja, warum nicht? Ich meine,
So, dann darf man
ist quasi das bessere PayPal, wenn man das so jetzt.
Ja.
Na, das ist, okay. Ja, es ist deutsche PayPal. Ob es
das deutschere PayPal.
Besser ist, das lasse ich euch jetzt.
Das moralisch bessere erstmal. Ob das das technisch ja. bessere, also so Feature-Vergleich habe ich nicht gemacht. Ich meine, es geht nur halt nur darum, Geld hin und her zu senden. Aber ja.
Ja, und wie gesagt, sie haben das ja jetzt schon ein paar Mal probiert, die deutschen Banken, und sind schon ein paar Mal gescheitert. Also
was? Wo sind die gescheitert? Sie sind doch noch da.
Die Banken sind nicht gescheitert,
ja. Stimmt. Ja, aber dadurch, also ich meine, in Schweden oder in Niederlanden kommst du nicht auf die Idee, PayPal zu nehmen, weil die haben ihre eigenen Systeme mit ihren eigenen Banken und das funktioniert, während die Deutschen das irgendwie nicht hingekriegt haben, weil alle benutzen nämlich PayPal. Weil sie es verkackt haben. Weil
ja, die waren zu langsam. Die haben zu lange gebraucht, um ein Angebot zu machen. Ja, richtig. Genauso wie sie zu lange gebraucht haben, um auf Apple Pay draufzukommen. Deswegen benutzen viele Leute irgendeine Kreditkarte, die sie vorher nicht hatten, weil einfach Apple Pay viel zu lange gebraucht haben, um bei den Sparkassen anzukommen. Ja.
Ja. Also ich muss auch sagen, Quid hört sich auch super sketchy an.
Deswegen sind
sie, ich habe gar nicht gewusst, dass es zu irgendeiner Bank gehört.
Deswegen sind sie von dem Namen, glaube ich, auch wieder weg und nennen es jetzt GiroPay. Das ist, hängt, glaube ich, unmittelbar zusammen.
Hört sich genauso sketchy an, muss ich sagen. Ich weiß nicht.
Nee, GiroCard.
Vielleicht hätten sie es einfach irgendwas Sparkassenbezahldienst nennen sollen oder so. Dann wäre es vielleicht besser angekommen, wenn es so deutscher ist. Alles, was ist, warum nennen sie es Englisch, wenn es ein deutsches Produkt ist? Das ist so ein Quatsch.
Denglisch. Das ist einfach, ich glaube, das ist moderne Kommunikationsstrategie. Ja, das ist überall.
Ich weiß nicht. Ich finde, wenn sie zeigen wollen, dass sie deutsch sind, dann sollen sie es auch deutsch nennen. Deutschzahlen oder so, Deutschzahler. Keine Ahnung, irgendwas nee. Halt, ja.
Nope.
Na gut, halt irgendwas anderes, aber irgendwie, dass man weiß, okay, das ist von den deutschen Banken. Die haben sich da quasi Gedanken gemacht, die sind deutsch und deswegen ist es das. Kannst du auch einen besseren Namen vorschlagen, Mann? Aber nicht GiroPay, ja. Mann. Ich habe gedacht, das ist auch so eine amerikanische Firma. Nein. Genauso wie. Weißt du, ja, was sagst du jetzt so? Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich fände es besser, wenn sie gezeigt hätten, dass es von irgendeiner Bank ist, die man kennt. Mhm. Oder.
Ich finde es okay.
Weiß nicht.
GiroPay. Kommen wir zum nächsten Kategorie. Da kannst du weiter rumheulen.
Ja.
Mimi der Woche.
Immer.
Endlich mal wieder rumheulen. Und zwar muss man einfach mal ganz klar sagen, das, was viele, viele auf dieser Welt glauben, nämlich das E-Mail gleich Outlook, das ist schon ein ganz schöner Fluch. Und das E-Mail für viele, viele auch bedeutet gleich Exchange und so, ist genauso ein großer Fluch oder spielt da einfach mit rein, weil es ist total, also da fehlen wesentliche Dinge und keinen Stürz. Eine Sache, die fehlt, ist, wenn man einen Serientermin bearbeitet, dann kann man bearbeiten alle Ereignisse oder dieses oder Ereignis. Ein. Was man nicht bearbeiten kann, ist alle Ereignisse ab jetzt. Das heißt, wenn ich jemanden zu einem Ereignis einladen, also zu einer Serie einladen möchte, kriegt er auch die Erinnerung für die vergangenen 50 Events aus dieser Serie.
Das ist sehr wichtig für ihn, wenn er jetzt noch dazu will.
Aha.
Übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, auf giropay.de ist der Spruch von denen The German Pay. Und wenn man das jetzt mal in Deutsch übersetzt, wäre es Deutschzahl. Ingo. Deutschzahl ja. nennen müssen.
Das ist Deutschzahl.
Ja, ich finde auch, um ehrlich zu sein, ganz schön abschreckend, dass da die bayerische Fahne und ein Brezeln auf der Titelseite ist. Ja, wenn ich Iran mir vor der Sendung diese Homepage angeschaut hätte, hätte ich das nie empfohlen.
Ich verstehe auch gar nicht, warum die Brezin Schatten wirft. Wohin? Fliegt sie? Schwebt sie neben dieser Person? Warum ist sie so groß? Ich habe viele Fragen. Ja. Ist das so eine XXL-Brezin, die man dann kaufen kann? Oder?
Ich meine, ja, egal.
Und ihre Hand ist so groß. Ja, diese Bilder, wo Telefon. Sie die Sachen immer nach vorne halten, das ist so das sieht immer so absurd aus, als hätten sie eine riesige Hand direkt an ihrem Arm attached. An ihrer Schulter dran, ja. Soll ich denn aufhören, sowas zu machen? Ich glaube, es kriegt sogar eine AI besser hin. Vielleicht war es eine AI, deswegen sieht es so komisch aus. Ja, okay, erzähl weiter über dein, was war das nochmal? Outlook?
Ja, ja, ist schon gut. Ich wollte es ja nur loswerden. Das Ganze hat halt den Effekt, dass die Historie nicht mehr stimmt. Also, dass da auf einmal eine Person in einem alten Termin steht, die nie eingeladen war, also nicht im Original eingeladen war. Mhm. Und B, derjenige bekommt halt, wie gesagt, diese Reminder für alle Termine in der Vergangenheit und muss erstmal, ja, was auch immer man dann tut,
bestätigen.
Um 70 Termine zu schließen.
Gibt es, glaube ich, einen Knopf.
Oh, ja, Leute, meldet Outlook. Es gibt so viele vernünftige Groupwares da draußen.
Zum Beispiel?
Ich bin ja gezwungen, Outlook zu benutzen. Ich kann das gerade nicht sagen.
Du musst doch sagen, was die Leute sonst benutzen sollen. Lotus
ist
Notes.
Ist egal. Evaluiert ein paar Open Source Lösungen für euch. Also es gibt ja.
Es gibt Open Source. Es gibt Open Exchange, gibt jetzt Chromunio.
Das wird
gerade durchs Dorf getrieben. Ich habe mir Chromunio aber noch nicht angeguckt. Ja. Also viele gibt es tatsächlich nicht mehr oder gibt schon noch viele, aber irgendwie viele, die wirklich im Einsatz sind. Naja.
Ja, ich habe tatsächlich
Gott sei Dank kein Outlook und kein Exchange benutzen. Ich bin da raus.
Was macht ihr denn? Also wie macht ihr Groupware?
Zimbra.
Ah, ihr macht Zimbra. Ja, Zimbra hatten wir in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, mal. Genau, das Schwierige war damals, dass Zimbra ja so ein Wartungsloch hatte, da wo nicht ganz klar war, wie die Zukunft ist. Das hat sich aber mittlerweile wieder gebessert, oder?
Ja, ist halt 5-mal verkauft worden irgendwie in den letzten paar Jahren. Das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst.
Wie heißt jetzt der neue Maintainer? Heißt der zufälligerweise
Li Qing?
Jiantan?
Ja, genau.
Ich frag für einen Freund, ja. Nee, heißt so nicht. Syncator
Inc. Syncator, das hört sich nach einem anständigen Open Source Entwickler an. Syncator.
Nee, ist nicht Open Source. Es war mal Open Source, aber ist es nicht mehr. Genau.
Tja. Naja, was willst du machen?
Ja, gehörte mal irgendwie Yahoo. Gehörte mal VMware. VMware ist ja jetzt Gott sei Dank auch schon tot.
Syncactor?
Ja.
Naja. Okay.
Gut.
Dann haben wir das. Das heißt, kein Outlook benutzen müssen. Das wäre ein Trick.
Ja. Das wäre doch was.
Das wäre echt super.
Okay, dann haben wir noch was. Lesefu haben wir noch. Lesefu.
Mhm. Wer will mit Sachen zentrieren? Wer ist das?
Na, der Felix. Centering things. Jetzt ist er weg.
Felix ist disconnected. Was ist da los? Eingeschlafen.
Oh ja.
Von Kindern blockiert.
Ist abhanden gekommen. Na gut, dann müssen wir kurz sein. Es gibt zwei Lesefuß von ihm. Hardest problem in computer science, centering things. Das ist bestimmt wahr. Sachen in die Mitte zu kriegen, da gibt es irgendwie zigtausend verschiedene Möglichkeiten. Und hier sind mehrere beschrieben. Und es ist bunt und könnt es euch angucken.
Es wird sogar die AI befragt.
Das ist natürlich richtig, das brauchen wir unbedingt.
Und es sind sehr viele Beispiele dabei, wo einfach verschiedene Produkte daran scheitern, Dinge zu zentrieren.
Das ist schön, ja.
Ja.
Ja, ja. Horizontal Centering.
Es ist auch wirklich anstrengend. Ich habe auch mal eine Zeit lang so Pixel-Precise Layouts gemacht und wenn man das gerade macht, also wenn man in dem Thema drin ist und sich damit beschäftigt, dann fallen einem auch auf einmal Dinge auf, wo normale Menschen einfach drüber hinwegsehen und man wird einfach verrückt, weil alles ist irgendwie schief und krumm und sitzt nicht gerade und ich bin sehr froh, das nicht mehr zu machen.
Okay. Dann kannst du noch über den Sovereignty Tech Fund in irgendeinem Podcast reden?
Oh, genau.
Oder?
Nachdem wir ihn vorhin erwähnt haben, das nicht ganz klar ist, worum es da eigentlich geht und eine kurze Zusammenfassung haben möchte, dem kann ich die aktuelle Lage der Nation-Folge empfehlen. Die habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, die Lage. Das ist ein Polit-Podcast, der meiner Meinung nach unbedingt hörenswert ist. Und in der Folge 378, die ich dann noch gleich verlinke, ist ein Kapitel drin, wo sie eine der Mitgründerinnen, glaube ich, interviewen oder im Gespräch haben, die kurz umreißt, worum es geht und gerade auch vor dem Hintergrund des XZ-Desasters nochmal herausstreicht, warum dieser Fund so wichtig ist und was er eigentlich tut und wie er arbeitet.
Genau. Es gibt neben dem Sovereignty Tech Fund auch noch den Prototype Fund. Der ist dafür da, dass wenn du ein Open Source Projekt hast und loslegen willst sozusagen, er dich fördern kann, um dann halt, ja, also dein Prototypen sozusagen loszulegen. Während Sovereignty Tech Fund eher für etablierte Open Source Projekte ist, die eben mal gefördert werden müssen, weil sie Geld brauchen, weil sie irgendwie wichtig sind für unsere Infrastruktur, ist der, ja, Prototype Fund. Da habe ich mal ein Interview gemacht im Nextcloud Podcast vor auch schon eine längere Zeit. Genau, dass man das, also das sind die beiden Funds, die Deutschland zur Verfügung stellt, um Open Source Projekte zu unterstützen. Ja, aber wenn ihr Student seid, ein cooles Projekt habt und denkt, das sollte Open Source sein und warum gibt es denn da nicht was fördern kann, dann könnt ihr auch beim Prototype Fund mal vorbeigucken. Da gibt es immer so wieder Finanzierungsrunden. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, gerade läuft aktuell eine, aber dann eine Weile warten, sich für die nächste Runde bewerben.
Gut. Ich bin wieder da. Ich ist kaputt. Jetzt wieder da. Hat bestimmt niemand gemerkt, oder?
Sehr gut. Nein, ja, nee, du wolltest nur gerade erzählen, aber das ist okay. Wir haben das versucht zu überbrücken.
Ihr habt es wunderbar gemacht. Also ich weiß nicht genau, was ihr gemacht habt, aber ihr habt es wunderbar gemacht.
Wir haben über das Hardest Problem in Computer Science haben wir geredet. Du kannst jetzt noch über ChatGPT Can Predict Future
Tell Stories. Die Seite von dem Centering Sync ist ganz cool, weil sie zeigt viele, viele schöne Beispiele.
Ja,
wie,
haben wir gesehen.
Ja, wie es quasi nicht gecentert wird und das dann immer das komisch aussieht. Genau, und der zweite ist quasi ein Paper und wie du schon gerade gesagt hast, wenn du ChatGPT nach Sachen in der Zukunft fragen möchtest, dann kann es dir darauf antworten. Wenn du ihm sagst, dass er über die Vergangenheit reden soll in der Zukunft. Also wenn du quasi die Fragen richtig stellst, dann kannst du ChatGPT davon überzeugen, dir Zukunfts-Predictions zu geben, auch wenn es das eigentlich gar nicht machen möchte. Und das ist ganz witzig. Das ist, also ja, also quasi, das ist halt Textvervollständigung und dadurch, dass ja quasi es viel Text gelesen hat oder Teil von dem Training geworden ist, kann es natürlich auch unter Umständen relativ gute hat relativ gute Voraussetzungen, auch die Zukunft zu kennen, die sich aus der Gegenwart quasi, aus seiner Gegenwart dann entstehen werden. Und das Paper beschreibt so ein bisschen, wie sie es gemacht haben, wie das funktionieren, wie quasi dieser Ansatz funktioniert hat und wie gut die Predictions auch sind. Also das ist ganz witzig. Kann ich empfehlen. Es gibt Graphen, es gibt quasi Beschreibungen und Text und es ist nicht so super technisch, würde ich jetzt sagen, mit vielen Prompts auch, wie was quasi gemacht wurde und so. Ist nicht ein typisches Paper, was so mega trocken ist.
Okay. Dann kommen wir zu der letzten Kategorie dieser Sendung und das sind die Picks.
Picks.
Ja. Ich habe Anfang der Sendung gesagt, guck mal, da gibt's auf Netflix Hello World und ihr habt gesagt, boah, es ist bloated.
Das ist schon witzig. Also netflix.com/Hello World gibt es quasi eine Hello World Seite und wenn man sich den Source Code dazu anschreit, holy fucking shit, man.
Gottes Willen.
1075 Zeilen HTML und JavaScript, um Hello World anzuzeigen in der standardsten Texteinstellung. Und der Trick, wie man zu so viel kommt, ist irgendwelche Polyfills. Absurd viele Polyfills, für alles Mögliche, damit Hello World richtig angezeigt wird. Ja.
Krass. Ja, aber es ist nicht mal centered.
Nee, es ist nicht centered. Es ist absolut korrekt. Es ist, also ich glaube, wenn du einfach nur Hello World in H1 schreiben würdest, dann würde das besser aussehen. Ja. Weil dann hätte dann links noch ein bisschen Platz.
Und dann kannst du es immer noch centered machen.
Ja, das stimmt, ja.
Okay, ist sehr interessant, wie viel Code man verbraten kann, nur um Hello World zu schreiben. Aber nur gut. So ist es halt.
Mhm. Ich versuche mal ganz kurz. Also mein Hello World ist besser. Es heißt H1 Hello World und dann in den Fall gepiped. Und du musst es auch nicht zumachen, das H1, das ist egal. Das ist nice.
Ja. Okay, Plasma Manager. What is a Plasma Manager?
Was ist ein Plasma Manager?
Ja.
Ah, Plasma Manager, yo, genau. Und zwar, Plasma Manager ist ein Nix Flake, beziehungsweise so eine Art Modulsystem, womit du dein Plasma deklarativ managen kannst. Das heißt quasi nicht in irgendwelchen Konfigurationen rumfummeln, dass das alles gut aussieht, sondern du kannst es vorbereiten. Und wenn du dann das Plasma, also KDE Plasma, so deployen möchtest, dann sagst du mit der Konfiguration, dann sieht es überall immer gleich aus. Zum Beispiel kannst du da einstellen, wie sich der Klick verhalten soll, also doppelklicken oder so einfach klicken.
Ja, ja. Genau, das nervt mich ja immer noch. Ich bin ja immer noch bei Plasma 6 etwas irritiert mit diesem Einmal-Klick.
Du kannst es konfigurieren. Gucken, ob
ich weiß, dass ich es konfigurieren kann, aber ich wollte, ja, und ich meine, ich habe jetzt irgendwie ein Jahrzehnt, habe ich immer nur einmal geklickt, jetzt muss ich doppelklicken, ja.
Kann man einstellen auf jeden Fall, wie du es haben möchtest. Du kannst da Hotkeys festlegen, also deklarativ festlegen, sagen, was du für Icon-Task-Leisten haben möchtest und noch zig andere Sachen, wo ich nicht gewusst habe, was es überhaupt geht. Und
es geht
genau.
Fast alles in KDE.
Ja, das ist ganz cool. Genau, es geht fast alles und hier kannst du quasi ein Modulsystem verwenden, um das so zu konfigurieren, dass es halt auch beim nächsten Mal Computer umziehen oder auf einem anderen System genau gleich aussieht. Das ist schon witzig. Also bin ich auf jeden Fall großer Fan von. Es funktioniert über Home Manager und das der konfiguriert quasi dein Home-Verzeichnis so, dass du, wenn du Plasma startest, dass es dann genauso aussieht, wie du es vorbereitet hast.
Okay, sehr schön. Dann Architektur.
Genau, ich bin ja gerne auch im Architekturumfeld unterwegs und beschäftige mich da mit Themen. Und da bin ich auf die Architektur-Community gestoßen und wollte die einfach mal picken, weil ich das eine echt schöne Initiative finde, um mehr Frauen dafür zu begeistern, sich der Rolle anzunehmen und einfach auch mal zusammenzutragen, was einem so entgegenschlägt und wie man damit umgehen kann und trotzdem eine gute Karriere trotz der widrigen Umstände, die traurigerweise da draußen herrschen, eine gute Karriere in dem Bereich der Tech-Architektur-Arbeit zu machen.
Okay, also nicht echte Architekten, weil da hätte ich jetzt gedacht, dass es doch weiß nicht genau.
Da habe ich keine Ahnung von echter Architektur. Das ist also, ja, es geht hier schon um Software und Technologie, ja. Genau, also ich weiß auch gar nicht, bei echter Architektur ist es, ich würde jetzt mal annehmen, es ist nicht unbedingt viel besser mit der Durchmischung und
gucken, was sagt Statista?
Gleichverteilung.
Also 2023 waren es wohl 38% weiblich, 61% männlich, also 61,9%, 38,1. Das heißt 40 zu 60. Ist besser geworden über die Jahre, anscheinend.
Ja gut, besser wird es, glaube ich, überall. Das ist ja schon zum Glück so, dass es da einen Trend gibt. Okay. Aber ich fürchte, wir sind noch weit weg von gut.
Ja, also bei echten Architekten, also bei
ja.
Ursprünglichen, was man Architekt genannt hat, sieht es auch nicht so super gut aus.
Ja, genau, das einfach als Pick-Link.
Kann man da was danach lesen oder wie funktioniert es?
Mhm, oder sich in die Community Join Our Community gibt es da ja und dann kann man sich anmelden, was ich nicht getan habe und dann kann man sich da in ein Netzwerk von Architektinnen begeben.
Okay, schön. Okay, eine Sache von mir noch. Linus Torvalds hat einen Mastodon-Account. Habe ich.
Okay.
Habe ich nicht gewusst. Er benutzt ihn sogar halbwegs regelmäßig. Jetzt vom letzten, vor einem Monat hat er was geschrieben. Aber ist nice. Ich finde es gut. Kann man folgen.
Wie viele Runs pro Minute?
Einige. Einige APMs hat er. Nee, ich glaube, da hat er gar nicht. Das macht er nur auf Mailinglisten. Bei dem anderen ist er eher so Bilder. Zum Beispiel, das war auch dieses eine Bild von dem umgefallenen Baum, dass er kein Internet hatte und sowas. Das war quasi in dem Kontext. Ja. Das war das. Genau, kann man ihm folgen, kann man dem Torvalds folgen. Und
das mache ich doch mal gleich.
Folgt doch mal Linus Torvalds, genau.
Der hat nicht genug Follower.
Hat nur 35.000 Follower, das reicht natürlich nirgendwo hin.
Cool. Aha, aber das ist kein richtiges Mastodon, oder? Das ist irgendwas anderes.
Socialkernel.org, ich hätte gedacht, das wäre ein Mastodon.
Es sieht aus wie ein Mastodon, mit einem Customized.
Ich glaube, es ist ein Mastodon, Mann. Sagst du jetzt so?
Das sage ich so, weil ich kann dem nicht jetzt direkt folgen, das ist irgendwas anderes.
Das ist doch scheiße.
Hier.
Das wird doch ein Fediverse sein, das kann doch nicht sein. Hat er wieder was selber geschrieben?
Ach Mensch. Torvalds.
Ja, hier steht Backend Version 3. Das ist einfach vielleicht ein sehr altes Mastodon. Nee, das Magic ist ein Akoma. Das ist ein
fucking Akoma. Ah. Ich habe nicht gewusst, dann schreiben wir es mal dazu. Das ist doch scheiße. Jetzt kann er nicht einfach ein Mastodon benutzen, und Quatsch echt.
Oh no.
Gibt es irgendwie irgendwelche Gateways von Akoma zu Mastodon?
Akoma ist ein smallish microblogging Plattform, aka so cooler Pleroma. Und
das coolere Ding, was ich auch nicht kenne. Toll.
Okay.
Also sie listen auch in ihrer README sogar die Unterschiede zu Pleroma raus. Sie sind anscheinend ein Fork von Pleroma.
Uiuiui. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Aber ist das kein Fedi? Ist das nicht?
Apparently not.
Activity for clients, it is supported the Mastodon API with Paloma extensions. Also, ja.
Doch, hier steht, Akoma will federate with all servers that implement ActivityPub, Friendica, NuSocial, Hubzilla, Mastodon, Miski, PeerTube, PixelFed.
Okay.
Doch, also das passt schon.
Das sollte gehen.
Das sollte alles passen.
Mhm.
Ja. Okay, ist zwar kein Mastodon, aber mal vielleicht.
Sollte
kann man
so funktionieren.
Aber ist ActivityPub. Ja. So, das nächste ist ein YouTube-Video.
Das ist gut.
Ja.
Das ist von mir auch.
Ja, also wir hatten das im Chat und ich habe, glaube ich, dann das YouTube. Ich habe das YouTube-Video reingeschrieben, damit wir nicht vergessen, drüber zu reden.
Okay. Okay, und was ist?
Okay, also ich folge dem Torvalds jetzt.
Da haben wir das hinbekommen. Okay. Okay, was jetzt erzähl mal über dieses Video.
Ja, also irgendwer hatte im Chat da dieses Board erwähnt, wo vier SSD-Slots drauf sind, also NVMe PCIe-Slots. Mhm. Und wir hatten sie ja immer mal wieder davon, was so die beste Variante ist, so einen NAS-Computer zu bauen. Und der hier verlinkt, ist ein Video von Linus Tech Tips, was so ein relativ großer YouTube-Account ist. Und der kommt da einfach zu dem Punkt, ey, für Cloud Storage zu bezahlen, ist voll dumm, weil du kannst es dir so einfach selber bauen. Im Chat hatte Keller der Felix, der heute Keller leider nicht da ist, gesagt, um auf diesem Gerät vernünftig Dinge zum Laufen zu bekommen, muss man Kernel-Patching betreiben, was er nervig fand. Das erwähnt er, interessanterweise wird das in dem YouTube nicht so deutlich gesagt. Er macht aber eine Rechnung auf, dass es eben sehr günstig ist, da vier, weil eben SSDs sind ja sehr günstig geworden. Und dieses Board ist wohl auch sehr günstig zu haben. Was bedeutet sehr günstig jetzt heute? Das weiß ich gerade nicht. Und so, dass man aber insgesamt für unter 100 Euro, unter 100 Dollar ist das Board und dann kommen die SSDs drauf, so rum war das. Und aber trotzdem kommt man damit immer noch günstiger davon, als wenn man hier für 10 Euro im Monat sich Cloud Storage klickt und dann seine Zeug dahin schiebt.
Ja, das Absurde ist ja, dass quasi in den Jahren, dass der Cloud Storage nicht billig geworden ist, obwohl Cloud Storage so viel billiger geworden ist.
Haben wir schon mal über die Adobe Cloud gesprochen?
Über was für Cloud?
Ja, du auf jeden Fall.
Erzähl mir doch mal, was für Tools man da benötigt.
Nein.
Ich habe gehört, da gibt es ein Adobe Lightroom Downloader App.
Skip.
Gut. Schaut euch das Video an, es ist ein coole Hardware, die ihr da auseinander nimmt. Es sieht sehr spannend aus und für einen Home-Server zu bauen, sieht es definitiv nach einer guten Option aus.
Ich habe hier auch noch was, um den Home-Server zu bauen. Zwar Minis Forum MS01 Workstation, da kannst du auch 4 NVMEs irgendwie reinpacken.
Oh, das hat sogar ein Gehäuse, das ist hat da den.
Das hat ein Gehäuse, das hat zwei SFP Plus Ports, 2,5G LAN Ports, USB 4, USB 3, HDMI, alles was man braucht.
Totschick. Ja, ist schon cool. Sehr nice.
Wenn ich Geld hätte, würde ich mir das kaufen.
Ja, und wenn ich einen kompletten Keller voll
bekomme. Und du musst einfach weniger Tablets auf Kickstart sponsern.
Genau. Das stimmt. Also, drei Solid-State SSDs kann man reintun, aber es hat noch einen PCI-Express-Anschluss und da könntest du natürlich die vierte drauf tun, wenn du
kannst einfach eine Grafikkarte reindrücken irgendwie, oder wie funktioniert das?
Oder du tust eine Grafikkarte rein, ja. Ich meine, es ist nur Low-Profile, aber das schadet ja nichts. Aber schon, also ich hatte mir das überlegt, so als Firewall oder so mit den SFP-Plus-Ports, das sieht schon...
Firewall, was
ist das? Das ist schon ja fast zu teuer, oder?
Ja.
Ich sag's nur, keine Ahnung.
Sieht auf jeden Fall cool aus. Also, wenn du hier was bauen oder wenn du nicht nur SSDs haben willst, dann mit SSDs und ein bisschen ringsrum. Das ist gerade, ist mir irgendwo am Internet vorbeigelaufen und gedacht, ja, das sieht cool aus, das könnte man sich mal schießen. Genau, also das vielleicht noch als Tipp hier, wer Hardware braucht, weil es kostet 540 Euro, aber in der Version, glaube ich, wo jetzt nichts drin ist, man könnte aber sagen, dass man, also dann kann man RAM und SSD selber reintun, man kann aber auch schon vorgefertigt mit RAM und SSD kaufen, dann sind es 750 Euro. Also billig ist nicht, aber von der Hardware-Plattform sieht das echt gut aus. Ja.
Okay.
Könnt ihr euch mal anschauen. Gut. Das war mein Pick. Das MS01 Minis Forum.
Okay, schön.
So, Interview.
Genau, ich habe noch ein wunderbares Video. Da fühle ich mich immer so ein bisschen auch angesprochen. Also nicht quasi als diese Person mit dem Bart, sondern als die andere Person. Interview with a Senior JavaScript Developer. 2014. Die gleiche Person hat schon mal ein Video darüber gemacht. Das war sehr gut. Und das aktuelle Video ist mindestens genauso gut. Von Programmers Are Also Human. Und es ist schön. Es gibt einen guten Einblick über die aktuelle JavaScript-Entwicklungslandschaft. Und das Beste ist eigentlich, dass diese ganzen Begriffe, die dort verwendet werden, die sind nicht ausgedacht, sondern das ist gerade die Wahrheit. Das ist gerade, wie JavaScript funktioniert. Und ich kann es empfehlen zu gucken. Sehr. Ich kann es sehr empfehlen. Doppelsehr vielleicht sogar.
Doppelsehr. Okay.
Es ist wirklich sehr, sehr gut.
Und dann zum Abschluss habe ich dann noch den Link zu dem Lupien-Shop, den ich vorhin erwähnt habe und versprochen habe.
Der heißt aber Luvine.
Ja, genau. Das ist jetzt Luvine. nennt sich der Shop, Wahl. Aber die verkaufen Lupinenkaffee.
Das ist aber jetzt fies. Wie soll man die denn finden?
Ja, gibt es da auch Wein? Doch, da gibt es auch Wein. Nee, Kaffeesirup. Nee. Was? Lupinenkaffeesirup. Okay. Ich habe gedacht, das ist Wein. Das ist
ja, aber Wein. Da kannst du dir über dein Vanilleeis leckeren Lupinenkaffeesirup machen.
Okay. Okay. Ja gut, ich meine, warum nicht?
Und der, der nächste Sommer kommt. Ich meine, wir hatten jetzt schon mal so einen Herbst, so einen Vorgeschmack
auf den Sommer. Wir hatten schon unseren Sommer, das reicht jetzt aber auch.
Meinst du, jetzt regnet es die ganze Zeit durch? Um Gottes Willen.
Kann nicht schaden. Das, selbst wenn es ein ganzes Jahr durchregnen würde, das würde immer noch nicht reichen, um
ernsthaft? Die Ingo, Wasserstände du sagst wieder. Nach dem letzten Herbst, wo halb Deutschland abgesoffen ist, sagst du, es kann nicht schaden. Ich glaube, da ziehst du dir potenziell ein bisschen Unmut.
Es kann nicht schaden, dass es noch mehr regnet.
Doch.
Sorry. Ist
nee. Also, wenn wir jetzt Hörer auf deiner Seite haben, die da in so, die da wochenlang in einem See gelebt haben, unfreiwillig, ich bin mir nicht sicher, ob die mit dir übereinstimmen. Ja,
dann müssen sie halt woanders hinziehen.
Ingo.
Gibt es gerade so Statistiken zu Pegel und Wasserständen? Ich glaube, auch Grundwasserstand ist schon wieder sehr hoch gerade.
Nein. Es ist okay, aber
Es ist besser geworden, aber es ist nicht hoch, es ist nicht gut.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein komplettes Jahr regnen kann und dann ist okay.
Es kann ein ganzes Jahr regnen.
Das Problem an diesem kompletten Jahr regnen ist, dass das halt alles abfließt. Das durchfeuchtet ja nicht die tiefen Schichten. Es müsste ein ganzes
komplettes Jahr regnen.
Es müsste ein ganzes Jahr leicht nieseln. Aber dieser fette Regen, der fließt zu schnell ab.
Ich glaube, es ist okay. Also ich glaube, wenn es komplett regnet, anstatt dass es nieselt.
Ich wäre für ein ganzes Jahr Niesel.
Ein ganzes Jahr Nieseln wäre wahrscheinlich besser für die Leute, die nicht absaufen wollen. Ja.
Auf jeden Fall schön, dass ich unsere Sendung einfach von vorne bis hinten eine schöne Klammer bildet. Und das ist das Wetter. Es ist sehr, sehr schön. So haben wir angefangen.
Ingo, das war dein Plan.
Mit der Sendung 335 dieser kleinen feinen Sendung. Es war mir wie immer eine Ehre, mit euch zu podcasten. Und ich würde jetzt mal sagen, Klappe zu, Affe tot, weil es schon spät. Wir müssen ins Bett, auf jeden Fall. Wir sind alt.
Ingo ist ein.
Ingo ist der Älteste.
Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Jo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.